Sebastian, ich hatte sehr, sehr große Angst vor dieser Episodenbesprechung hier.
Du hättest oder du hast?
Ich hatte. Und
Jetzt
im
nicht
Prinzip
mehr?
habe ich es auch. Aber ich habe es auch ein bisschen. Weißt du, also ich weiß nicht, ob du meine Angst nachvollziehen kannst.
Bisher noch nicht, aber nimm mich mit auf deine Reise.
Naja, also stell dir vor, du bist ich, ja?
Ist schwer, ja. Also ich weiß nicht, ob ich in deinem Kopf zu Hause sein möchte.
Und du hast so einen Podcast-Partner, ne? Stell dir das weiterhin vor, ja?
Das wird noch schlimmer. Also wenn der so
Ja?
ist wie ich möchte auch nicht in meinem Kopf zu Hause sein.
So, genau. Und du weißt, dass dieser Podcast-Partner ein so ein Soundboard hat, ne? In dem mehrere Vögelklänge drin sind. Und dann haben wir plötzlich eine Folge, in der die B-Handlung komplett von Vögeln getragen wird. Kannst du meine Angst verstehen? Kannst du meine Angst verstehen?
Ich möchte mit einem freundlichen antworten.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst.
Ah, ja, es wird eine interessante Folge auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, Freunde.
Oh ja.
Und jetzt geht's hier los.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur vierten Folge der letzten Staffel Lower Decks. Es ist die vierte Folge, habe ich das gerade gesagt? Es ist die vierte
Ja.
Folge und sie heißt, oh Gott, es wird heute sehr schwierig, es wird auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr schwierig. Sie heißt Farewell to Farms von Brüdern und anderen Herausforderungen wie diesem Podcast zum Beispiel. Auf dem Panel heute
Andreas Thom.
und Sebastian Sonntag.
Hast du Farewell gesagt?
Was habe ich dir gesagt?
Farewell to Farms?
Farewell.
Farewell,
to
farewell,
farms.
farewell, my fairy
Oh, ich habe heute genug gesungen, ganz ehrlich. Ich, also
fame. I'm off to Louisiana for to see my Susiana. Schmeiß doch nicht alles weg.
Ich habe genug gesungen. Ich komme nämlich direkt quasi von der dritten St. Martinsfeier in dieser Session, ja.
Ja, du weißt auch, wie du das Geld für die gekauften Wegmänner sparst, ne?
Das stimmt allerdings. Ich werde es ja quasi nachgeworfen. Ich ernähre mich nur noch von Wegmann in den letzten 72 Stunden. Es hat alles so seine Vor- und auch seine Nachteile. Und wir podcasten mal wieder, zumindest ich podcaste mal wieder mit einer großen Portion Schlafentzug, aber das sind ja dann meistens die besten Podcasts, ne?
Absolut. Und ich podcaste mittlerweile, also du weißt ja, dass ich immer mal wieder erkältet war in den letzten Wochen und
Ja,
irgendwie ist es
alle sind
mittlerweile,
erkältet, alle.
alle sind erkältet, ich auch, und es mittlerweile schlägt es auch voll auf meine Stimme. Also ich habe eine etwas tiefere Stimme und heute wird es deswegen eine kleine Sexy-Folge, sage ich euch.
Kennt ihr das, dieses Gefühl, wenn sich gefühlt die Zehennägel hochdrehen?
Ah, du hast
So.
eben den Balzschrei des Vogels aus einer Folge übrigens gespielt, die heute noch eine Rolle spielen wird.
Ich bin gespannt. Soll ich noch spielen oder ich spiele
Nee,
nicht auf
hast du ja schon.
deine Aufforderung spiele ich hier nicht.
Hast du ja auch schon.
Ja, stimmt. Aber es reicht ja auch
A
nicht. Wenn
Farewell to Farms von Brüdern und anderen Herausforderungen. Krasser 90er-Jahre-Titel, ehrlich gesagt.
Das stimmt, das klingt irgendwie echt so, weiß ich nicht. Aber es klingt so ein bisschen
Familienfest und andere Schwierigkeiten.
So, ja, genau. Ja, vier Morde und ein Todesfall.
Ja,
Nee,
genau.
vier Hochzeit und ein
Doch.
Todesfall.
Vier Morde und ein Todesfall. Auch seltsame, sehr paradoxer Kunstfilm tatsächlich. Vier Morde und ein Todesfall nur.
Ich würde ihn gern sehen. Oh
Ja.
Gott. Es wird heute alles eher schwierig. So, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass du mir jetzt sagst, dass, also wir haben ja lange keine Klingonen mehr gesehen, ne, dass du mir jetzt sagst, diese Folge, das wird die ausführlichste aller Folgen, die wir so besprechen können oder werden.
Nee. Ich habe mich kurz gefasst. Ich hatte, Ich hatte keinen Bock. Nein. Ich will die Leute zu Kommentaren triggern. So, hey, das habt ihr noch vergessen und das habt ihr noch vergessen und sowas. Deswegen lasse ich jetzt einfach Lücken.
Ich finde das gut. Das ist konsequent, ja.
Ja.
Müssen wir eigentlich noch irgendwas zu der Weltlage sagen? Wir haben es in unserem letzten Podcast gekonnt ausgeklammert. Machen wir diesen Podcast einfach auch, oder? Also ihr könnt euch euren Teil ja denken. Ihr könnt euch auch denken, was wir zur Weltlage gerade denken. Vermutlich.
Wir werden, lieber Sebastian, ja. Wir werden einen positiven Blick auf die Weltlage werfen und zwar in unserem Discovery Panel Adventskalender,
ja.
Der da am 1.12. wieder losgeht. Leute, ihr könnt da jetzt schon mal wieder
ihr könnt den reservieren.
Die Bleistifte spitzen, ja. Um mitzuschreiben. Ich weiß nicht genau, warum ihr mitschreiben solltet, aber wenn ihr mitschreibt, dann wird das auf jeden Fall ein Fest. Genau, also ihr könnt beim Adventskalender dabei sein und da werden wir einen positiven Blick auf die Weltlage werfen. Außerdem könnt ihr bis zum ersten Türchen oder Tor des Adventskalenders auch noch etwas gewinnen. Dazu musst ihr allerdings unsere letzte Folge hören, die sich wiederum mit Star Trek Discovery beschäftigt.
Genau, das ist aber auch gar nicht so eine große Aufgabe, weil die hört sich ganz gut weg, wie ich finde. Es ist wirklich sehr schön geworden mit Benjamin Stöver als Gast. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Und ihr könnt als Hausaufgabe für den Adventskalender, wenn ihr den mögt, euch schon mal überlegen, ob ihr vielleicht eine Frage an uns habt, die ihr uns immer schon mal stellen wolltet. Es gibt die große Erfolgsrubrik 1-2 Fragen an das Discovery Panel. Da nehmen wir gerne eure Fragen entgegen, auch wenn es sein muss zur Weltlage. Und Mysterien sind immer noch beliebt und wenn ihr so eine Aufgabe habt, die Andi mir stellen könnte, die ich dann nicht errate, also im besten Fall für Andi, im schlechtesten Fall für mich, dann könnt ihr die auch schreiben, am besten, na, schreibt sie irgendwie, ich gucke halt nicht rein, schreibt Mysterium in, wenn ihr da Betreff von der Mail zum Beispiel, ne? Schreibt Mysterium groß rein, dann mache ich sie nicht auf die Mail.
Genau, das kann er machen. Und ich würde noch einen persönlichen, da hat Sebastian jetzt nichts mit zu tun,
ja.
Ich würde persönlich noch einen Preis ausloten für die schwierigste Frage, die uns in diesem Jahr gestellt wird. Ich möchte die richtig harten Fragen. Ich glaube, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Sebastian und ich alle Fragen beantworten können, die es auf dieser Welt gibt. Und ich würde einen Preis ausloten für die schwierigste Frage, aber hier nicht mit KI generiert. Ne?
Nee,
ihr selber müsst die Antwort, müsst die Antwort kennen. So, das wäre ganz schön. Oder ihr müsst die Antwort kennen. Oder sie muss natürlich für uns aus unserer Perspektive beantwortbar sein, aber möglichst schwierig.
Ja. Genau, und sie muss mit euch diskutierbar sein. Ja, also im Worst Case, ne, stellt ihr euch. Rufen wir euch an. Im Worst Case rufen wir euch an. So, und wir diskutieren mit euch über genau diese Frage. So,
ja.
Ist das schön? Habt ihr Bock? Und es gibt was ganz Großartiges zu gewinnen, hast du gerade gesagt, ne?
Ja, einen fantastischen Preis.
Einen fantastischen Preis.
Und jetzt, lieber Sebastian, Entschuldigung.
Ja, bitte. Ja. Ich kann die Leere, in die du da gerade hineinhustest, gerade noch nutzen. Cross-Promo zu machen, unbezahlte Cross-Promo zu machen für ein Podcast aus dem Hause Westdeutscher Rundfunk, der morgen erscheinen wird zum Thema Zuversicht. Das ist das, was wir im Adventskalender dann auch machen wollen. Angesichts der Weltlage, ja, ist scheiße auf verschiedenen Ebenen, aber wenn wir uns jetzt die Zuversicht nehmen lassen, dann ja, bleibt nichts übrig und deswegen sprechen wir darüber, wie man auch in solchen etwas schwierigen Zeiten zuversichtlich sein könnte. Wissenschaftlich könnt ihr euch das ab morgen anhören, der Podcast heißt Quarks Daily, oder unwissenschaftlich dann ab dem 1. Dezember genau hier in diesem Kanal.
Das Thema Zuversicht im Westdeutschen Rundfunk war aber schon vorher geplant, ne? Bevor die Weltlage sich verschlechtert hat, oder?
Das Thema Zuversicht ist im Westdeutschen Rundfunk jeden Tag ein Thema.
Ich wollte gerade sagen. Sebastian, hast du vielleicht ein bisschen was Feedback für uns mitgebracht aus der letzten Folge, die da hieß The Best Exotic Nanite Hotel?
Absolut.
Im Deutschen auch. Hast du da was?
Ja. Wir können mal ganz kurz auf das Auspiepen von Wörtern oder Worten eingehen. Nicht wieder dieses Thema von vorne, weil da hatten sich Menschen schon drüber unterhalten in der letzten Folge, glaube ich. Und die Frage so gestellt, also warum piepen die eigentlich Worte aus, wenn man sie dann doch irgendwie verstehen kann? Und ist das jetzt Stilmittel oder ist es möglicherweise gewollt? Frank W. schreibt, das Auspiepen von Wörtern habe ich bei Lower Decks eigentlich immer für ein Stilmittel gehalten, dass sich darüber lustig gemacht wird. Im Streaming ist es nämlich meines Wissens sowieso obsolet. Gifty schreibt dazu, da man immer noch genau hört, welches Wort da weggepiepst wird, habe ich das auch immer so verstanden. Und Ramrod sagt, die Folgen sind ab 12 freigegeben. Also ich denke, es ist ein Stilmittel.
Aber ich denke, ja, das ist ein Stilmittel. So macht es, glaube ich, semantisch auch mehr Sinn. Also ich glaube, das können wir auch so teilen, ne?
Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie piepsen müssten.
Ja.
Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie eine Zielgruppe ansteuern, bei der sie sagen, wir sollten jetzt piepsen. Und ich habe das Gefühl, dass man weiß, welche Worte ausgesprochen werden sollen. Deswegen, diese drei Argumente halte ich für hinreichend, um die These zu stützen, dass das wohl ein Stilmittel ist.
Hm. Wir machen mal mit Gifty weiter, der verschiedene Themenbereiche anspricht. Entschuldigung, ja. Zum Beispiel den Aspekt 3 Folgen pro Woche, das artet ja schon fast in Stress aus, Ausrufezeichen.
Ja, frag mich mal.
Beim Wort Naniten muss ich immer als erstes an Evolution, die Macht der Naniten, denken, weil sie mir da als erstes begegnet sind. Eine dieser Wesley-Folgen, da haben wir auch drüber gesprochen, die einen als Kind mächtig beeindruckt haben, als Erwachsener irgendwie nicht mehr so richtig. So wie zum Beispiel auch Justice. Sie fällt übrigens das Format, die erzählt aus Erinnerungen Star Trek-Folgen nach, großartig. Wir müssen da vielleicht doch nochmal irgendwie drüber nachdenken, ob wir das mitnehmen.
Das Gesetz der Ego.
Das Gesetz der Ego. Das ist das, was Elon Musk in Zukunft macht.
Ja.
So. Immerhin war bei Evolution Ken Jerkins Bob Kelso als Gast da, womit wir wieder bei Scrubs werden. Das ist so ein Scrubs-Insider, da bin ich irgendwie raus. Und wisst ihr eigentlich, was Evolution mit in the
was, Pale Moon heißt? Zwei Daumen und scheiß auf dein Gelaber. Das ist die Frage.
Okay.
Bob Kelso. Okay.
Und weitermachen. Wisst ihr eigentlich, was Evolution mit In the Pale Moonlight zu tun hat?
Es klingt nach einem Mysterium. Also, Gifty, bitte mal per Telegram anschreiben. Du hast meine Nummer.
Und Gifty schreibt weiter: Ich kann Mariner in der Jennifer-Sache total verstehen. Sicher ist sie mit der Situation in dieser Folge nicht ideal umgegangen. Aber ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass es noch was zu klären gibt. Nach Trusted Sources war das für mich erledigt und ich war genauso überrascht wie Mariner, dass da jetzt noch was nachkommt. Und tatsächlich, was diese Mariner-Sache angeht, da gab es doch einige von euch, die sich so ein bisschen auf Mariners Seite am Ende geschlagen haben und die gesagt haben, irgendwie gar nicht grob, also es war vielleicht nicht total perfekt, aber ich kann schon irgendwie verstehen, wie sie gehandelt hat.
Ja, das ist
spricht
ja
nicht für eure Beziehungskompetenz.
So hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt. Aber grundsätzlich darf ja jeder seine Urteile fällen. Das ist ein freies Land, ne? Noch. Und ich hätte es anders getroffen, dieses Urteil. Ich finde, dass Mariner sich hier wie eine kleine Schweinesau verhält. Aber man kann das auch anders sehen, natürlich. Gibt auch Gründe dagegen.
Ja, aber Jennifer, wir haben ja auch schon.
Jennifer hätte es schon checken sollen.
Ja, naja, auf der anderen Seite hat Jennifer ja auch gesagt, dass sie jetzt diese Sachen nochmal so ein bisschen aufgewärmt hat, um Mariner zu ärgern. Ne? Also es ist ja natürlich auch ein bisschen scheiße. Ne? Also offensichtlich wusste auch Jennifer, dass die Sache eigentlich tot ist.
Ja, aber ehrlich gesagt, also in so einem relativ trockenen Moment, weil Jennifer hatte ja auch jetzt keine, also es war ja keine fiese Rache, sondern sie wollte einfach Mariner mal den Spiegel entgegenhalten und sagen so, ey, du kommst nicht einfach weg, indem du einfach unsere Beziehung wegignorierst. So. Ja, Jennifer hat sich scheiße verhalten, weil sie irgendwie nicht zu Mariner gestanden hat, als es mal hart auf hart kam. Das gebe ich euch bei der Beurteilung. Das heißt aber nicht, dass man Schlechtes mit Schlechtem irgendwie gut machen kann. Und deswegen würde ich sagen, nee, hier in dieser Folge auf der Cosmic Duchess war Mariner unschön. Ein unschöner Charakter.
Wir lassen es einfach mal so stehen.
Ja.
Ich möchte enden mit Giftys Tier, was am besten Ski fahren kann. Ist doch völlig klar. Der Schimpanse.
Ah, mein Humor. Ich habe gerade eine Mischung aus Niveau und Humor gesagt. Mein Nimor.
Ist das nicht sowas, was piepst im Ohr und nicht wieder weggeht?
Nimor?
Ja, weiß nicht.
Anyway. Also mein Humor auf meinem Niveau. Dankeschön.
Und ich fürchte, wir müssen jetzt nochmal durch eine dieser Nachrichten durch, die so ein bisschen komplizierter werden, nachdem Ramrod uns ja jetzt irgendwie mehrfach korrigiert hat, was diese Story mit dem Diebstahl der Enterprise in The Search
of Spock angeht. Können wir nicht einfach sagen, wir haben diesen Film schon mal besprochen und da haben wir es alles richtig gemacht. Jetzt machen wir alles falsch. Mein Gott. So, hört doch einfach unsere Besprechung von Star Trek 3, da war es bestimmt richtig beschrieben. Da hatte ich diesen Film gerade vor mir und alles war gut.
Ich kann dann noch dazu Kev schreibt, ihr könnt euch das durchlesen, dann nochmal, wann diese Szene, wie jetzt irgendwie dann doch mit geschlossenen Toren zu Starbase, letzter Sekunde geöffnet, Warp, tralala, Excelsior, Antrieb sabotiert, könnt ihr euch alles nochmal durchlesen. Er schreibt aber auch weiter in der Folge 1100001001, in der ersten Staffel von TNG wird der Enterprise D von Binären aus einer Starbase entführt. Aber auch hier schließen sich nicht die Shots.
Bis ja, dann auf, danke für diese Information.
Bis auf Picard, Staffel 3, wie von Sebastian erwähnt, kam eine Starbase dann nicht mehr so wirklich vor. Bitte korrigiert mich, sofern ich falsch liege. Also hat vielleicht diese Szene auch nie existiert. Bis auf.
Irgendwer hat noch gesagt, dass das vielleicht in Star Trek 6 vorkommt. Aber den Film habe ich ja nie gesehen, deswegen weiß ich es nicht.
Es kann ja nicht sein, dass du den Film nie gesehen hast.
Das ist doch gelogen. Aber wir werden ihn irgendwann besprechen. Da will ich jetzt nicht vorgreifen an dieser Stelle.
So, es gibt noch so eine kleine Abhandlung über die Tatsache, dass ich Papier in der letzten Folge benutzt habe. Ich bin jetzt wieder voll digital, Freunde. Also ihr könnt euren Puls wieder runterpulsen.
Und wegen dir können wir jetzt nicht wählen. Weißt du, weil du hier das Papier verbrauchst. Ganz im Ernst.
Ich dachte, wir wollten nicht auf aktuelle politische Ereignisse eigentlich.
Entschuldigung. Das ist ein Schwachsinn, ey.
Ich finde, unsere Bundeswahlleiterin, die hat ja schon ein paar Punkte, ja. Und dass man jetzt auf diesem Papier rumreitet, das ist halt Käse, so. Ich finde, der wichtigste Punkt, den sie gesagt hat, ist, dass es halt einfach, also mein Kalender ist voll, Freunde, ja. Wann sollen
wir? Ich hänge kein Plakat. Ich finde, Friedrich Merz kann alle Plakate selbst hängen.
So. Ich hätte auch gerne für Friedrich Merz gehängt, ehrlich gesagt, aber ist ein anderes Thema. Nein, aber ja, ich meine, es ist ja schon ein Punkt, dass du halt auch irgendwie Zeit haben musst für so eine Wahl. Also du musst ja ein bisschen vorbereiten können. Du brauchst ja ein paar Tage, um das alles irgendwie einfach organisatorisch auf die Beine zu stellen. Also auch die Kommunen und so, ne? Also
80 Tage Zeit hat man nach der Vertrauensfrage, ne? Jackie Chan reist in 80 Tagen um die Welt. Das muss ja wohl gehen irgendwie.
Pierce Brosnan übrigens auch.
Ja.
Es gibt eine wunderschöne in 80 Tagen um die Welt Verfilmung, genau, mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle. Und da habe ich damals gedacht, nachdem ich was bei Remington Steele ja schon gedacht habe, habe ich damals nochmal gedacht, der muss einfach James Bond werden. Ist ja dann auch passiert, absurderweise so. Normalerweise passieren die Sachen nicht, die ich denke.
Mehr dazu in der ersten Besprechung von Wort und Stil. Ich bin ja auch nicht für frühere Wahlen, ich wollte nur ein bisschen pöbeln, aber wir können jetzt weitermachen, würde ich sagen.
Ja, es heißt aber auch nicht, dass Scholz jetzt irgendwie total recht hat mit seinem, dann lass uns doch irgendwie, wir regieren noch so ein bisschen weiter auf einer Niere. Nee, sag mal irgendwie anders, ne?
Auf einer Niere? Aber ich sag mal, auf einer Niere kann man nicht stehen.
Oh Gott. Und dann, wenn ich Zeit habe, stelle ich halt die Vertrauensfrage. So, ich meine, was ich auch echt jetzt geil finde, so, der war ja gestern bei Karim Joska, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe auch nicht gesehen.
Ist das Sandra Maischberger oder ist das?
Ja, es ist Günther Jauch. Nein.
Es ist Günther Jauch, okay.
Genau. Es ist Sabine, wie hieß sie denn noch?
Christiansen,
genau. Und die danach? Die jetzt dazwischen?
Anne Will,
genau. Karim Joska ist Anne Will. Und da war jetzt irgendwie, 3/4 Stunde dauert das, glaube ich, ne? Ich habe auch nur Ausschnitte gesehen und es war, glaube ich, mal abgesehen von so ein paar kleinen emotionalen Ausbrüchen, war es, glaube ich, ziemlich langweilig. Wobei er hat gesagt, also um es mal vorsichtig zu formulieren oder sowas in der Richtung, ich finde mich schon cooler als Friedrich Merz, als Kanzlerkandidaten. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
Ja gut, aber mit wem willst du dich ja noch vergleichen? Keine Ahnung. Ich fände mich cooler als Nausikaaner, als Kanzlerkandidaten. Also, ja, okay. Wow.
Du könntest ja dich doch mit Robert Habeck vergleichen. Ja,
macht er aber nicht. Warum bloß?
Aber die machen alle ganz strange Sachen. Hast du dieses Video auf X gesehen?
Ja.
Habeck ist, jetzt zurück auf X. The Return
das to
the
Taylor X. Swift-Fan. Ich habe es allerdings nicht auf X gesehen, weil ich nicht The Return of X gemacht habe, sondern ich habe es auf Threads gesehen, wo er eben auch ist. Er ist jetzt überall zurück.
Ich fand es schon so einigermaßen interessant, was also dieses Video. Hast du gehört, was er gesummt hat?
Ja. Es ist ihm danach direkt verboten worden. Ja. Aber
von Herbert Grönemeyer persönlich.
Ja, genau. Ja.
Also nicht von ihm persönlich, sondern von seinem Star-Medienanwalt hier. Hast du noch gleich?
Genau. Scherzanwalt Justin Witz.
Ja. Ach so, deutsche Politik macht großen Spaß. Ich wollte eigentlich was über Olaf
Scholz. Ich bin heute überhaupt nicht konstruktiv, was deutsche Politik angeht, wie du merkst. Das machen wir alles im Adventskalender.
Das machen wir alles im Adventskalender. Ich wollte irgendwas über Olaf Scholz sagen, aber ich weiß nicht mehr was.
Olaf. Der große Olaf.
Ich weiß auch gar nicht, wo wir vorher waren. Papier, Bundeswahlleiter. Ach so, was ich jetzt auch geil finde, das wollte ich sagen. Nachdem er halt irgendwie gesagt hat, so ja, ich werde dann halt dann, wann es mir passt, Januar hätte ich noch Zeit, hat er dann jetzt bei Karim Joska gesagt, ja, von mir aus können wir schon noch früher wählen, wenn das dann unbedingt alle wollen. Aber, also ja, ich weiß, ich bin derjenige, der das allein in der Hand hat. Also es gibt niemanden anders, der die Vertrauensfrage stellen kann. Das kann nur ich ganz alleine tun. Aber da sollen sich jetzt halt erstmal die Generalsekretäre von SPD und CDU auf einen Termin einigen, wann ich die Vertrauensfrage stellen kann. So, what? Du bist halt derjenige, der die stellen musste.
Wenn du jetzt zwangsweise da doch noch ein Statement von mir haben
möchtest. Nein, ich will ja gar nicht haben.
Was er nicht sagen kann, ist, ja. Er hat jetzt die ganze Zeit um den Haushalt gerungen. Er hat diesen Haushalt nicht bekommen. Das heißt, wir werden in den Nothaushalt gehen für 2025. Im Jahr 2024 haben diese Ministerien aber ja noch Geld, das sie ausgeben können. Deswegen will er natürlich seine Vertrauensfrage möglichst weit nach hinten schieben.
Ja, aus seiner Perspektive verstehe ich das alles. Ja, klar. Ja.
Damit die Ministerien im Jahr 2024 noch arbeiten können. Das ist auch gut so. Die sollen ihre Kohle noch rausbraten. Es ist ja nicht so, dass wir keine Regierung hätten jetzt. Das ist ja Quatsch. Also dieser Staat funktioniert ja noch. Man muss jetzt nicht sich irgendwie einreden lassen, dass dieser Staat nicht mehr funktionieren würde.
Absolut.
Wir haben einfach keine Kohle fürs nächste Jahr. Und da kommen dann in früh die Wahlen, dann machen sie wieder einen Haushalt und dann
ja, der alte Haushalt geht ja quasi weiter bis, ne, bis.
Ja, wir haben ja keinen. Aber dann ist Christian Lindner ist dann wieder Finanzminister, hat er ja schon gesagt, will er ja wieder werden. Und dann
genau, bei Christian Lindner sehe ich da auch noch Hoffnung, bei Marco Buschmann, der macht jetzt, glaube ich, seine Musikkarriere, wird jetzt, glaube ich.
Geil, jetzt muss erstmal das Ampel aus in fünf Songs verarbeiten.
Mit gregorianischen Gesängen, Alter.
Ja, Leute, das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist tatsächlich passiert. Ja,
wenn er das nicht kennt, googelt das
mal. Das Ampel aus in fünf Songs verarbeitet, die er auf Soundcloud, glaube ich, gestellt
hat. Ja, auf Soundcloud, genau. Das Soundcloud lebt wegen Marco Buschmann. Es ist, ja. Ich möchte nicht, also es ist auch so ein bisschen, das ist jetzt auch Selbsttherapie, es ist wirklich viel Schmerz. Aber um dann noch kurz drauf zu antworten, ja, ich verstehe das alles. Ich finde das auch grundsätzlich keine blöde Idee, ne, zu sagen, irgendwie lass uns noch irgendwie weiter regieren und lass uns vielleicht auch nochmal gucken, wo wir noch Mehrheiten finden, damit wir den Bums noch durchbekommen, weil, hey, Fakt ist, wenn wir neu wählen, dann kriegen wir hier nichts mehr gebacken und dann kriegen wir auch bis die nächsten Monate nichts gebacken und bis wir irgendeine neue Regierung haben, ist wahrscheinlich Sommer und es gibt wichtige Dinge zu entscheiden, finde ich alles fein. Aber du hast ja gerade selber gesagt, es dauert halt 80 Tage, bis es zu Neuwahlen kommt und bis dahin funktioniert es ja auch noch. Das heißt, er könnte schon auch jetzt irgendwie die Vertrauensfrage im Dezember stellen und dann werden sie halt auch noch die nächste Zeit regierungsfähig. Also mit der Vertrauensfrage hört er auch nicht Deutschland
auf. Ja, was er jetzt machen? Er wird ja kurz vor Weihnachten die Vertrauensfrage stellen und dann gehen sie alle in die Weihnachtsferien und haben sie alle was vorbereitet. Das wird so passieren. Ist aber ja auch, keine Ahnung, wenn Friedrich Merz irgendwie ein intelligenter Politiker wäre, ne? Also tut mir leid, hier Irreales ist er nicht. Aber wenn das wäre, so, ne? dann würde der halt jetzt sagen, okay, ich tue jetzt so in der Öffentlichkeit, dass ich mir das von der SPD tierisch groß erkaufe und ich im Endeffekt dann trotzdem als Sieger rausgehe und er würde mit der SPD zusammen jetzt die Schuldenbremse reformieren, weil Friedrich Merz kann auch nicht regieren, wenn die Schuldenbremse weiter der Form da ist, in der sie da ist.
Und dann das kann heißt, er immer noch sagen, Friedrich es Merz war eine extreme Situation damals.
Genau,
so, ne?
Genau. Ja. Genau, das könnte er alles machen und sowas, aber er ist halt nicht schlau, er ist halt kein schlauer Politiker, das heißt, der wird jetzt von seinem Stolz nicht da runterkommen und wird die Schuldenbremse jetzt nicht noch irgendwie in der alten Regierung reformieren und dann hätte er die ganze Zeit, wenn irgendwie zu viele Schulden gemacht werden, hätte er gesagt, ja, aber wir wollten das ja eigentlich nicht. Wir haben uns das ja nur
Notsituation
und sowas. Ne? Ja. Das hätte er alles machen können, aber er ist halt nicht schlau. Das ist halt wirklich einer der dümmsten Politiker, die wir jemals als Kanzler haben werden. So. Und weiß ich nicht, vielleicht gibt es in Zukunft noch dümmere, aber das ist also, wow. So, aber ja, Leute, jetzt wird's halt passieren und wir gucken mal, was passiert. So. Und mehr positive Ausblicke im Adventskalender.
Ach, aber wir haben ja noch Robert Habeck. 23% Potenzial, habe ich heute irgendwo gelesen, hat Robert Habeck als Kanzlerkandidat. Was immer das auch jetzt genau heißen mag, vor zwei Jahren.
Ja, gut, aber die CDU hat gerade 33% Stimmen.
Also ja, ich weiß, ja.
wenn er 23% Potenzial hat, würde er trotzdem verlieren, obwohl, ja, könnte das ja der CDU wegnehmen. Keine Ahnung. Wird noch viel Wasser den Rhein hinunterlaufen, sag ich mal.
Also auf jeden Fall das Papier, es gibt so verschiedene Stimmen zum Papier. Ramroth sagt, ich kann jetzt ein Papier im aktuellen Jahr nichts Schlimmes feststellen. Dann gibt's noch Kev, der nochmal sagt, hey, das mit dem Papier war eigentlich gar nicht böse gemeint, nachdem er vorher geschrieben hatte beim Vorlesen des Feedbacks auf Papier im Jahr 2024, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Schreibt dann hinterher, aber es war nicht böse gemeint, sollte das so rübergekommen sein, ein fettes Sorry. Nein, alles cool, hey, ja, ich lerne ja auch. Ich werde noch ein digitales Device mir, was noch mal die Umwelt verschmutzt, bei Gelegenheit mitnehmen und dann davon vorlesen.
Besorgt ihr digitale Devices.
Absolut. Andreas N. schreibt noch zum Thema Genitalien. Nur ein kleiner Gedanke, und es geht um den Film, den du so gerne siehst. So ein kleiner Gedanke zu dem Alien mit den Genitalien auf dem Rücken. In Star Trek 6 gab es auf Rura Penta ein Alien, dem Kirk das Knie tritt, woraufhin sich das Alien vor Schmerzen krümmt und Kirk aufgeklärt wird, dass nicht alle Spezies ihre Genitalien an derselben Stelle haben. Ich würde mal vermuten, dass sich diese Szene in Lower Decks auf diese Filmszene bezieht.
Möglich.
Ja.
Ist übrigens ich freue mich schon auf die Besprechungen, wenn die dann Rora Pente sind.
Mathe Billy macht noch mal die Cosmic Duchess auf und glaubt, dass es eher ein Verweis auf die Pacific Princess ist, welche in der Serie The Love Boat von einem Captain geführt wird, der Picard nicht unähnlich war und zu guten Teilen eine Vorlage für ihn gewesen sein könnte. Finde ich auch ganz interessant.
Ist deine Zeit. Ich habe
Love Boat nie gesehen. Null meine Zeit. Das ist definitiv vor mir. Also ich habe, glaube ich, auch keine Folge gelaufen. Das sind 70er gewesen, Alter.
Ist das nicht die Vorlage vom Traumschiff?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch Traumschiff nie gesehen.
Kayla schreibt noch, das Zitat, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, ist natürlich nicht von Kurtz, Marlon Brando, sondern von Kilgore, dem Chef der Beach Boys in der absolut genialen Szene mit dem Walkürenritt.
Ja, das haben mir, glaube ich, 57 Menschen geschrieben. Und ich habe mal wieder gemerkt, wie schön es ist, Nerds zu triggern. Ich wusste es tatsächlich nicht, es war ein Fehler von mir. Aber ich bin fest entschlossen, weiterhin solche Fehler einzubauen, damit ihr sehr viel mir Sachen schreibt. Und vielleicht auch kommentiert und sowas. Und dann ist alles Algorithmus, Leute. Und dann werden wir bekannt und berühmt und verdient viel Geld.
Dazu vielleicht noch die Besserwisserinnen. Ja, es ist ja ein Podcast gemacht von Pädagoginnen und Pädagoginnen und gehört von Pädagogen und Pädagoginnen zum Thema Kreuzallergie. Dazu passt, schreibt sie, dass der heilige Sebastian zwar immer gern mit Pfeilen abgebildet wird, aber nicht an den Pfeilen gestorben ist, sondern gesund gepflegt wurde. Gestorben ist er dann nach einer Auspeitschung und ist dann in die Cloaca Maxima geworfen worden und eventuell also an erstickt. Das ließe sich in Kirchen aber nicht so romantisch darstellen, wie der leicht nach oben blickend leidende, mit Pfeilen bestückte Heilige.
Das wäre aber auch witzig, wenn so Kirchenbilder irgendwie von St. Sebastianus, der in der Kacke liegt, da irgendwo abgebildet werden. Finde ich schön.
Ja, fand ich aber auch schön. Danke für die Aufklärung an dieser Stelle. Wir sind ja auch ein christlicher Bildungspodcast. Tobias natürlich, schreibt zuletzt noch, ein General bzw. Admiral, den kann man nicht einfach kündigen, er oder sie kann jedoch einen Antrag auf Entlassung stellen, der wird dann im Einzelfall entschieden, das gilt für alle Berufssoldaten. Bei einer vorzeitigen Entlassung reduzieren sich die Pensionsansprüche. Ein Soldat auf Zeit, die oder der sich zunächst für mehrere Jahre verpflichtet oder eine Berufs- oder Meisterausbildung bekommt oder ein Studium absolviert, kann die Bundeswehr dagegen nicht so einfach vor dem Ende der festgesetzten Verpflichtungszeit verlassen. Was ich tatsächlich ein bisschen erstaunlich finde, weil ich glaube, man verpflichtet sich ja dafür eine relativ lange Zeit von Jahren. Ne? Das heißt, wenn du dir das anders überlegst, also wahrscheinlich wird es schon irgendwie einen Weg rausgeben, aber es klingt ja nicht so, als wäre es einfach.
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du da tatsächlich erstmal nicht rauskommst, weil ich meine, die bezahlen dir ja zum Beispiel ein Studium.
Ja, ja, klar. Es ergibt schon Sinn aus deren Perspektive. Ja, ja.
Und wenn du dann einfach sagst, okay, Studium fertig, macht's gut, ihr Trottel, so, das wäre ja kein gutes Geschäftsmodell, sage ich mal, für die Bundeswehr. Also absolut. Deswegen,
ja. Aber wenn du nach zwei Semestern merkst, irgendwie, das ist es vielleicht nicht. Also ich hoffe, dass man dann auch eine Lösung findet irgendwie.
Du, ich bin immer glücklich, wenn man Lösungen findet.
Punkt. Dann biete uns doch mal Lösungen für die Probleme der aktuellen Folge an hier.
Du meinst Farewell to Arms von Brüdern und anderen Herausforderungen, die 44. Episode von Lower Decks und die 942. Episode von Star Trek?
Nein, ich meine Farewell to Arms.
Farewell to Arms vor allen Dingen. Also, du hast schon die Anspielung verstanden. Die Folge heißt A Farewell to Farms und ist eine Anspielung einen Roman von einem kleineren Schriftsteller namens Ernest Hemingway.
Körperlich klein, war der nicht groß? Ja.
Wer weiß es schon. Farewell to Arms hieß die, genau.
Ja.
Spielt im Ersten Weltkrieg, handelt von Liebe und Verlust und der Roman wiederum bezieht sich auf ein gleichnamiges Gedicht von George Peel aus dem Jahre 1950.
1,83 war Ernest Hemingway.
Das ist nicht klein. Und also der Titel passt natürlich hier irgendwie ganz gut, ne? Also Marks Abschied von seiner alten Rolle als Captain und seinem neuen Leben auf der Farm mit einer ordentlichen, mit so ein bisschen Klingonen-Twist, ne? Kein schweres Liebesdrama wie bei Hemingway, sondern schwere Blutweinfässer und brüllende Brüder. Soll ich dir etwas über das Team hinter dieser Folge erzählen?
Sehr gerne.
Diana Tay ist die Autorin seit dieser Staffel im Writers Room. Das ist ihre erste Episode, die sie alleine schreibt. Ist erst seit 2019 aktiv und bisher ausschließlich in Serien, von denen ich noch nie gehört habe, nämlich Human Discoveries, Pen 15, Three Busy Debras und Krapopolis.
Das klingt so, jetzt ist gerade erfunden alles.
Nee, tatsächlich ist das alles IMDb. Aber für Pen 15 und Three Busy Debras hat sie Awards von der Writers Guild of America bekommen. Also das
Three
ist,
Busy Debras, okay, ja.
Ja. Ansonsten findet man ehrlicherweise nicht viel von ihr, aber ich bin halt auch nicht mehr auf X. Vielleicht ist sie da aktiv. Regie hat hier Megan Lloyd geführt. Die hat Star Trek-Erfahrung, ist seit der dritten Staffel bei Lower Decks als Regisseurin dabei. Hat bereits einige Folgen gemacht. Grounded, The Least Dangerous Game, Trusted Sources, Two Weeks in the Cradle of Exelon. Und auch in dieser Staffel schon Dos Cerritos, also den Staffelauftakt. Und die kommt aus dem Rick and Morty und Solar Opposites Bereich, das heißt eine McMahon-Dame, die er mitgebracht hat. So.
Ja.
Hast du gerade Zeit, dass sich was dreht, gesummt? Bitte mach das nicht, wir werden verklagt.
On the Cradle of Exelon.
Achso, gut, verstehe. Und wenn du möchtest, können wir hineinstarten.
Ich möchte, unbedingt.
Ich habe zwar Kritik von einem unserer Stammhörer bekommen, liebe Grüße, lieber Garak, dass wir die Handlungsstränge trennen.
Ach. Ne?
Damit würde er nicht klarkommen.
Ja.
Ich habe sie aber jetzt trotzdem getrennt.
Aber das ist interessant. Also es kann ja sein, dass es auch mehreren von euch so geht. Also nicht, dass wir uns danach richten würden, aber schreibt doch mal. Also kennt ihr das, also fühlt ihr das? Also ist das ein Problem für euch, wenn wir die Handlungsstränge Stränge trennen? Ist das ein Problem für euch, wenn wir nicht sprechen können? Es wäre ja ganz interessant. Es kann ja sein, dass es irgendwie was mit Hörgewohnheiten oder mit Sehgewohnheiten macht, dass es irgendwas in eurem Kopf durcheinander bringt. Köpfe sind ja ganz schön unterschiedlich in ihrer Rezeptionshaltung. Ja. Und da könnten wir im Zweifel schon Rücksicht drauf nehmen, wenn da jetzt irgendwie viele von euch ein Problem mit haben.
Genau, das können wir auf jeden Fall machen. Ich mache es jetzt vor allen Dingen, weil wir gerade bei Lower Deck schon sehr, sehr viel hin und her springen.
Ja.
Wenn wir das nicht machen. Deswegen. In dieser Folge hätte es vielleicht hingehauen, weil die Passagen dann immer relativ lang sind. Aber gut, wir starten auf einem Planeten, auf dem wir relativ lang nicht mehr waren, nämlich Kronos.
Ja, ja, also sowieso, ne? Also Klingonen-Content ist ja doch eher spärlich gesät hier in letzter Zeit.
Ja, in Lower Decks waren sie mal dabei, in Strange New Worlds haben wir sie mal gesehen. Hm. Also ist jetzt nicht mehr so spärlich gesät, wie es zwischendurch mal war, aber tatsächlich, haben sie vor allen Dingen in der Zukunft noch nicht gesehen. Ne?
Ja, das stimmt. In Discovery sind sie irgendwie dann, nachdem sie sehr präsent waren, eine Weile doch sehr verschwunden.
Genau. Und in Picard außerhalb von Worf ist auch nicht so viel.
Ja.
Weißt du, wann wir das erste Mal auf Kronos waren?
Also wir waren im Film schon da, ne? Aber gut, also wir werden vermutlich ja auch schon mal in, wobei, ist eine gute Frage. Waren wir in TOS mal da?
Nein, waren wir nicht. Also wir haben in Errand of Mercy, das ist die erste Klingonenfolge überhaupt, Kampf um Organia, ne, aus dem Jahr 67, da haben wir schon von Kronos gehört, aber wir waren in TOS noch nicht da. Nee.
Also ich glaube, es kommt dann auf jeden Fall in TNG irgendwann relativ früh. Ich erinnere mich an irgendeine Folge ich würde jetzt sagen innerhalb der ersten zwei Staffeln, aber Ratespiel hier, ne?
Du warst aber auf der richtigen Fährte, denn es ist ein Film.
Ah,
es ist nämlich Undiscovered Country.
Ah.
Da waren wir zum ersten Mal auf Kronos.
Okay, alles klar, das ist natürlich vor TNG, logischerweise.
Ja.
Da muss ich gar nicht mal drüber nachdenken, aber da ist auch, aber den haben wir ja noch vor uns.
Und jetzt aber noch die Preisfrage. Wann waren wir denn jetzt in Ausstrahlungsreihenfolge das letzte Mal auf Kronos?
In Ausstrahlungsreihenfolge?
Ja.
Ja, auf jeden Fall in Discovery, ne? Da haben wir Lirel da gesehen. War wir in Stranger Worlds irgendwann? Nein, in Lower Decks kann es natürlich passiert sein irgendwann. Oh, das weiß ich nicht. Und das wäre auf jeden Fall relativ sicher nach Discovery gewesen. Also wenn wir in Lower Decks auf Kronos gewesen sind, dann da. Ansonsten würde ich sagen in Discovery Staffel 2.
Es war wahrscheinlich wirklich sogar Discovery Staffel 1 mit Will You Take My Hand aus dem Jahr 2018.
Aber es gibt's ja nicht die Folge, wo Lirel noch hier zur Dingsbums gewählt wird. Es gibt auch so eine Folge, wo die noch da im High Council Dingsbums ist vorne und da sieht man sie auch so Privatgemächer und sowas und
also wir haben danach noch eine Klingon-Folge. Gewählt wird sie im Prinzip durch ihren Erpressungsversuch, weil sie ja die Bombe hat.
Ne? Ja.
Wird sie ja in Will You Take My Hand schon.
Das am Ende am Ende der Staffel ist das.
Am Ende der ersten Staffel, genau, und da sehen wir tatsächlich definitiv Kronos. In der zweiten Staffel gibt es die Folge Point of Light, die nochmal eine Klingon-Folge ist. Es ist aber unklar, wo die spielt. Es wurde nicht explizit gesagt.
Okay.
Es kann sein, dass die auf Kronos spielt, kann aber auch sein, dass nicht.
Das ist die Folge, wo auch Michelle Yeoh dabei ist und wo man sie so in Privatgemächern rum an mehr anderen sieht und so weiter und so fort.
Genau, genau. Ist aber auch möglich, dass das ein Schiff war. Also ist einfach nicht ganz klar. So.
Ach so, ja, stimmt. Und ich glaube, ne, in den Rat lässt sie sich dann irgendwie virtuell rein. Nein, es gibt auch eine Ratsfolge, meine ich da irgendwie. Also sie ist doch da irgendwie eine Ratsszene.
Das war ja in der ersten Staffel.
Das waren nur in der ersten. Nein, ich meine, es gibt dann nochmal auch in dieser Folge irgendwie. Gibt es da nicht auch nochmal irgendwas, was verhandelt wird?
Wo Call und Cole Char miteinander diskutieren. Da hat Larell aber keine Aktien drin. Und auch da ist unklar, wo das war.
Okay.
Die Architektur der Farm, die wir dann sehen, entspricht aber auch einer Architektur aus einer anderen Serie, nämlich aus dem 20. Jahrhundert, als Archer in Broken Bow Kronos besucht hat.
Ach was, okay.
Mhm. Ja, das sieht da sehr, sehr ähnlich aus. Mhm. So, und es geht weiter mit der Wiedersehensfreude. Nicht nur Kronos ist endlich wieder da, sondern Ma'ach ist wieder da. So. Mhm. Weißt du noch, wann wir den das letzte Mal gesehen haben?
Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ende letzter Staffel in The Inner Fight, also es war die vorletzte oder die drittletzte Folge. Der letzten Staffel, vorletzte. Da gehen ja Mariner und die Crew auf Schnitzeljagd, um irgendwie aufzudecken, was es mit dieser geheimen Starfleet-Mission auf sich hat. Und dabei treffen sie unter anderem auf Ma'ach, der da schon dann, also irgendwann Captain der Chitar wird.
Mhm.
Der wusste ja auch nichts von dieser Verschwörungsnummer und steckt plötzlich mittendrin im Chaos. Und die Enthüllung ist dann, dass Nick Locarno seine Finger im Spiel hatte und einen interdimensionalen Plan ausgeheckt hat, um Starfleet 1 auszuwischen. Auf jeden Fall, Ma'ach verliert da seine Crew und sieht sich gezwungen, diese Mutiny misszustellen, wodurch er seinen Captainsposten im Endeffekt verliert. Also klingonische Soap Opera quasi.
Ja.
Wenn du dich erinnerst, wir hatten da eine total schöne Szene. Auf dem Planeten hat Ma'ach bei Mariner so einen emotionalen Nerv getroffen.
Ja, das war vielleicht die schönste Szene in der Staffel. Ja,
genau. Weil Ma'ach so eine Geschichte über Verlust und die harte Realität von Entscheidungen der klingonischen Hierarchie erzählt. Und Mariner fühlt sich dann an ihre eigenen Kämpfe und Verluste erinnert, besonders an ihre ehemalige Kollegin Sito Jaxa, ne, und die ja dann auch eben mit Nick Locarno zusammenhing und sowas. Und plötzlich war da dieser Moment, in dem Mariner realisierte, dass selbst der härteste Krieger mit Unsicherheiten kämpft und mit Schuldgefühlen klarkommen muss.
Ja.
Und da hat er mit seinem ehrlichen Moment ihre Mauern für einen Moment vollständig durchbrochen. Und das war so ein, also für uns wirklich eine brillante Szene innerhalb dieser Staffel, die vielleicht auch nicht mal die stärkste Lower Decks Staffel war, aber wir, ich weiß noch, dass wir diese Szene sehr, sehr gefeiert haben.
Ja, feiere ich bis heute. Ist auch einer der Momente, es fühlt sich nur an, als wäre es schon viel länger her, aber es ist einer der Momente, die ich wirklich in Lower Decks richtig toll fand, weil es halt die Auflösung so ein bisschen ist, der ganzen Geschichte, die sich jetzt dann über Staffeln quasi aufgespannt hat. Und das, ich fand es sehr, einen sehr spannenden Moment der Selbsterkenntnis. Also es ist, finde ich, einer der besten Mariner-Szenen, ja.
Naja, wir hatten ja immer so ein paar Anteaser, ne? Auch wenn Mariner mit ihrem Ferengi-Freund da zusammengetroffen ist, der ihr irgendwann mal gespiegelt hat, ey, Mariner, was stimmt eigentlich nicht mit dir?
So. Ja, 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 genau. Mhm.
Ja, genau, das wird da alles aufgelöst. Das ist wirklich super. So. Und mit Ma'ach haben wir noch einen weiteren Rückkehrer, nämlich den Tark oder das Tark. Mhm. Das Tark haben wir zum ersten Mal in der Episode Reunion gesehen in TNG, als beziehungsweise davon gehört, als Worf seinen Tark als Teil seiner klingonischen Kultur präsentierte.
Ja.
Und das letzte Mal vor Farewell to Farms haben wir den Tark wo gesehen?
Was weiß ich?
Will You Take My Hand? Star Trek Discovery, Staffel 1, Episode 15.
Tatsächlich? Was haben wir denn einen Tag gesehen?
Lirel hat eins.
Ach was, okay.
Im Kontext ihrer Rolle als klingonische Anführerin.
Natürlich.
Also, Weltraum-Wildschweine, könnte man sagen.
Ja.
Immer wenn es um Klingonen geht, machen die das noch ein bisschen klingonischer irgendwie. Und nicht vergessen, Martok hatte auch einen Tag, dass er auch mal erwähnt hat, ne? In DS9 spricht Martok in der Episode Strange Bedfellows über seinen Tag und wie er ihn vermisst, nachdem das Tier gestorben ist.
Oh, es war ein guter Martok. Tag, sagt man ja abends gerne schon mal.
Richtig, hat er auch da gesagt. Ja, Ma'ach kämpft mit dem Tag, bekommt es aber nicht eingefangen.
Ja.
Also sie sind auf einer Farm und er wird dafür von seinem Bruder Mellor verarscht.
Ja.
Der ist nämlich OG-Farmer und macht sich über den Raumfahrerbruder gerne lustig, der nichts zum Landleben versteht. Kommt dir diese Situation bekannt vor?
Ach, es ist also eine Anspielung, ja. Ich habe mich tatsächlich eher so gefragt, es gibt Klingonen, die als Farmer leben. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Aber offensichtlich hat man uns das ja früher schon mal so gezeigt.
Woher soll Blutwein kommen sonst? Aber ich finde, dass wir hier eine sehr, sehr große Anspielung auf jeden Fall haben.
Okay. Hau raus.
Family? Jean-Luc?
Ach so, Aubert. Oh, stimmt. Ja, du hast recht. Ja, ich habe das bei dem Weintreten später gedacht, irgendwie.
Ja, genau.
Dass mir das jetzt so bekannt vorkommt. Und habe tatsächlich schon auch an Family gedacht, aber die Szene hatte ich jetzt so nicht mehr. Aber du hast recht, ja, klar, da gibt's ja auch so diese Schlammszene und so, ne?
Genau, und Robert Picard macht's ja auch immer wieder über Jean-Luc lustig, weil er nichts vom Farmen versteht quasi. Ma'achs Bruder wird von Sam Witwer gesprochen übrigens, ebenso wie die Figur Sick Lecknock, die wir später noch sehen. Sam Witwer hat ein Sindhi-Aboreal gespielt in The Chipment, in Enterprise, und hat die Figur Tenavik in Star Trek Online gesprochen.
Well.
Und Tenavik... Nee, wichtig.
Okay.
Tenavik ist nämlich der Mönch, der im Kloster von Boret auf die Zeitkristalle aufpasst.
Ach, guck. Okay.
Und die wird ja im Original von Kenneth Mitchell gesprochen, der aber ja leider gestorben ist.
Ja.
Und Kenneth Mitchell hat Sam Witwer selbstständig persönlich als seinen Nachfolger ausgewählt.
Das ist ja geil. Okay, das ist schön. Das ist eine schöne Geschichte.
Ja. Also, wenn ihr hier Sam Witwer hört, dann denkt bitte daran.
Mhm.
Ma'ach hat Hoffnung, dass er wieder Captain wird, während Mellor das Familienshuttle schmückt mit den Hörnern eines Brush Devils.
Muss ein großes Ding sein, ja.
Ja, also Brush Devil ist so ein wildes Biest von Kronos. Worf und sein Bruder Kern haben mal so eine epische Jagd auf dieses Ding veranstaltet und das Ganze lief in der DS9-Episode Sons and Daughters.
Mhm.
Kern hat das Tier in Richtung Worf getrieben und Worf beschreibt das als eine der erfüllendsten Erfahrungen seines Lebens. Also fast so schön wie eine Tasse Raktagino.
Ja.
Ja, Ma'achs Bruder hat den Brush Devil auf jeden Fall zufällig aber exted.
Mhm.
Dann meldet sich die Sternenflotte bei Ma'ach. Aber er drückt sie weg und sagt, wird wohl ein Ferengi-Scammer gewesen sein.
Geil, gibt's also auch noch immer. die lästigen Scam-Anrufe.
Ja, wenn von jemand, dann von Ferengi. Na klar. Also sehr naheliegend, finde ich hier.
Ja.
Maach und Melor machen sich dann fertig, um Blutwein auszuliefern, weil es ist halt ein Blutwein-Yard, den wir hier sehen.
Mhm.
Wobei Melor bleibt und lässt Maach die Arbeit machen. Dann gehen wir so ein bisschen in so ein Halb-Intro, nämlich in eine Intro-Card, die sehr süß gemacht ist, ne? So cineastisch.
Ja, auch da habe ich mich gefragt, was das denn bitte soll.
Es ist schon das zweite Mal, dass Lower Decks das mit uns macht.
Das war irgendwann, ich habe ja ein komisches Gedächtnis, ne? Es war irgendwann mal, was war denn das nochmal? War das die Folge mit hier Dingsbums?
Gib mir mehr. Noch kann ich es nicht zuordnen.
Gifty, wie heißt der denn noch gleich? Ich erinnere mich an sowas, ich erinnere mich an Orangetöne, an erdfarbene Töne, wo man das. Jetzt war es ja eher so ein bisschen fast in Richtung Film Noir irgendwie, so dunkler, ne? Und ich erinnere mich an so Orangetöne und ich erinnere mich an, ich glaube in der ersten Folge mit Badgie, meine Herren. In der ersten Folge mit Badgie gab es doch so eine Filmsequenz, die auch so in 16:9 gedreht wurde und so weiter.
Du erinnerst dich fast richtig, es war aber nicht Badgie.
Schade.
Sondern es war Pina Temper.
Ach, richtig.
Und es war die Folge A Mathematically Perfect Redemption.
Okay.
Die wiederum auf dem Vogelplaneten gespielt hat.
Ach so, ne, habe ich mich tatsächlich falsch erinnert. Ja, alles klar. Ja, aber ich erinnere mich natürlich auch
an die Anspielung an diese Folge.
Ja. Ja.
Und anschließend sehen wir mal Maach dann beim Würmer sammeln. Diese Würmer werden nämlich offensichtlich dann zu Blutwein verarbeitet. Wir wussten bislang nicht, woraus Blutwein ist.
Marilyn ja auch nicht, ja.
Richtig, so. Und zwischendurch sehen wir auch noch eine Szene, die zeigt, dass Maach weiter Anrufe bekommt und sie weiter nicht annimmt. Und ich weiß nicht, wie viele von diesen Kommunikatoren er hat, aber er wirft auf jeden Fall mehrere weg.
Ja. So. Kostet ja nichts.
Dann Maach und Malor beim Einladen der Fässer. Mariner meldet sich dann aber über die Shuttlecom, bis ein Messer sich bei der Shuttlecom meldet. Also Maach will weiterhin nicht drüber reden. Wirkt also quasi alles ab, aber jetzt wissen wir zumindest, dass es Mariner ist.
Mhm.
Maach und Malor landen dann am Senatssitz inklusive der Bar Warrior Pit. Weil sie diese Brush Devil Hörner vorne am Shuttle haben, stürzen sie ab, ist aber überhaupt nicht schlimm. Zwischendurch beschimpfen sich übrigens alle immer wieder mit Petach.
Mhm.
Oder Petak. Also manchmal wird es mit Q geschrieben, manchmal mit K, in manchen Transkriptionen. Ist eine klingonische Beleidigung, bedeutet so viel wie Feigling, Idiot, nutzloser Wicht.
Klingonisch
ist das ziemlich hart, genau, also quasi die Steigerung von Dummkopf, wertloser Abschaum und so weiter.
Mhm.
Benutzen die Klingonen sehr, sehr gerne.
Mhm.
Wenn den Klingone Petach entgegenbrüllt, solltest du besser um Streit gefasst machen oder
oder beleidigt sein auf jeden Fall.
Erwarten, dass Blutwein über dich gekippt wird. Sie bringen den Blutwein dann in eine Bar, wo er schon sehnsüchtig erwartet wird. Gucken wir erstmal in diese Bar. Was da passiert da alles? Da spielt gerade eine Metalband.
Ja.
Mit Ziehharmonika.
Mhm.
Kam dir das komisch vor?
Ja. Also schon allein die Ziehharmonika überhaupt in Klingonen Hand, ne? Ja, Metalband passt ja irgendwie, ne? Aber es war wahrscheinlich wieder eine Anspielung.
Ja, beide Instrumente, die wir sehen, nämlich die Trashflute und die Ziehharmonika, kennen wir schon.
Mhm.
Von einem Musiker, einem klingonischen Musiker, den wir schon gesehen haben. Mhm. Fällt dir ein klingonischer Musiker ein, den wir schon gesehen haben?
Pff.
Ich höre auch bald auf mit diesem Ratespiel.
Ja, es ist in Ordnung. Aber, nee, also mir fallen viele Klingonen ein, die wir gesehen haben, aber Musik hat da irgendwie keiner von gemacht.
Der klingonische Koch von DS9, der hat regelmäßig Musik gemacht und der hatte auch eine Ziehharmonika und eine Trashflute.
Von DS9? Es gibt einen klingonischen Koch bei DS9?
Ja, auf dem Promenadendeck, da gab's den Klingonen, du kannst zum Klingonen gehen und da Gach essen.
Ach so, ja klar, alles klar. Der hatte so eine ganz tiefe Stimme, ne?
Genau, und der hat regelmäßig gesungen und Ziehharmonika gespielt und auch Trashflute gespielt.
Okay, da wäre ich im Leben nicht mehr drauf gekommen. Gut.
Dann sehen wir auch noch klingonische Axtwerfer. ich habe gehört, Axtwerfen wird ja auch in Berliner Hipsterkneipen immer beliebter, ne? Dass man irgendwie in so Bars Axtwerfen machen kann.
Ernsthaft?
Ja, scheint es öfter zu geben. Die klingonischen Axtwerfer verwenden verschiedene Klingen, unter anderem einen Maclet, zwei zackiger Dolch aus Enterprise. Und die Zielscheiben sind Andorianer.
Warum nicht?
Der Barkeeper erwartet die mit dem Blutwein sehr sehnsüchtig. Weil er nur noch Bargol hatte. Und sorry, es sind alles Anspielungen. Es hört überhaupt nicht auf. Bargol ist sowas wie Tee. Kennen wir aus der DS9-Folge Blood Earth.
Mhm.
Dann kommt eine Klingone namens Killara an.
Mhm.
Die erkennt Maach und beginnt sofort heftig mit ihm zu flirten.
Sie beginnt heftig mit ihm zu flirten.
Genau. Ja. Mhm. Genau. Auch wenn der Bruder jetzt nicht gerade Wingman ist. Ne? Also nee. Das hilft nicht so. Maach fände das nämlich eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, sie lässt sich auch wirklich nicht abbringen. Ne? Also sie geht ja davon aus, dass er noch Captain ist, aber selbst als sie weiß, dass er nicht mehr Captain ist, gibt sie weiterhin Vollgas.
Genau, die will paar Mach machen. Das bedeutet Liebe, aber naja, mit leicht aggressivem Unterton.
Wie alles bei
Killara, ja. Maach sagt Killara, dass er nicht erwartet habe, sie in diesem Puchgech zu sehen, laut Untertitel. Puchgech heißt so viel wie ein Fass mit Bodensatz.
Okay.
Deswegen ist der Barkeeper auch beleidigt. So, wie Killara hier Maach behandelt, ist ganz typisch für klingonische Paarungspraktiken. Das sehen wir zum Beispiel in TNG, in Die Botschafterin, oder in The Dolphin. Da hat Worf das mal gegenüber Wesley beschrieben. Er sagt, ja, wie verhalten sich klingonische Frauen zur Paarungszeit? Worf sagt, Frauen brüllen, dann schleudern sie schwere Gegenstände und krallen sich in dich.
Okay.
Aber was ganz, ganz Schönes, lieber Sebastian, hast du die Synchronsprecherin von Killara erkannt?
Oh, habe ich nicht drauf geachtet, verdammt. Wer ist es?
Es war Mary Chifo.
Ach echt? Wie geil.
Sie haben die Lirel-Darstellerin aus Discovery zurückgeholt, damit sie hier nochmal eine ganz, ganz kleine Rolle sprechen
wird. Oh, und dann auch eine Klingonin.
Eben.
Wie schön.
Also ich glaube, niemand hat das klingonische Lore so gelebt wie Mary Chifo. Ich weiß noch, dass die uns zwischen der ersten und zweiten Staffel Discovery quasi alles erklärt hat, warum alles so war, wie es ist, weil sie sich für alles irgendeine Erklärung zurechtgelegt hatte. Das war richtig nett.
Ja. Die hat das wirklich gelebt, ne? Also die war da so richtig drin.
Ja.
Oder ist es auch immer noch, ne? Also wenn man ihr irgendwie auf Insta oder sowas folgt, also sie postet da ja auch regelmäßig noch Sachen in Richtung Klingonen und so.
Ja. Ja, total schade, dass diese Figur nicht weiter ausgebaut wurde, die Lirel-Figur. Aber vielleicht sehen wir Mary Chifo irgendwann mal wieder. Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon? Also es gibt ja offensichtlich viel Platz in dieser Academy-Serie für viele Menschen.
Oder ja, Figuren. Das ist halt tausend Jahre zu spät.
Ja, das ist ja alles möglich. Die kann ja noch irgendwie nachkommen oder sowas. Vielleicht mit Control zusammen.
Oh Gott. Bitte nicht. ja, Killara lässt sich trotzdem nicht abbringen von der ganzen Nummer, bis Mariner und Bäumler in die Bar kommen und Mariner Maach überschwänglich begrüßt. Findet Killara richtig scheiße und ist weg.
Ja, alles sehr dumm gelaufen. Also auch null Feingefühl von Mariner, wirklich null. Wenn der Bruder da eben schon genervt hat, also sie checkt so gar nichts irgendwie oder sie will es zumindest nicht checken, was auch immer. Also ja.
Dabei sagt sie später zu Bäumler nochmal, read the room. Das hätte Mariner ja auch mal tun können.
Ja, richtig. So. Das hat sie auf jeden Fall nicht gemacht.
Und als Killara dann wegläuft, sagt Mariner auch noch, was ist in deren Boob-Window hochgekrochen?
Ja, da habe ich auch irgendwie, ich habe das tatsächlich nochmal zurückgespult, weil ich es nicht verstanden habe und es dann versucht in der Übersetzung nochmal zu lesen. So, okay, well, okay.
Was ist denn wie haben die Deutschen das denn übersetzt?
Oh, das weiß ich nicht mehr, aber es hatte auch irgendwie.
Wie würdest du es übersetzen? Tittenfenster?
Ausschnitt?
Ja, nee, Ausschnitt ist zu wenig. Ausschnitt ist wirklich zu wenig. Also Boob Window mit Ausschnitt übersetzen, das finde ich zu frei.
Ausladenden Ausschnitt.
Nein, das geht doch nicht. Es ist ja wirklich ein Fenster.
Ich weiß, es ist ein Fenster. Ich weiß, keine Ahnung. Ich guck nochmal nach, wie sie es im Deutschen.
Schreibt es in die Kommentare, wie würdet ihr es auf Deutsch nennen und wie haben sie es genannt?
Ja. Politisch korrekt auch im Zweifel.
Und ihr merkt, ihr merkt ja schon.
Nicht politisch korrekt wahrscheinlich.
Ja, aber ihr merkt ja schon, wenn Boop Window durchgeht, dann ist das mit dem Piepen auf jeden Fall nicht so weit her.
Ja.
In Lower Decks. Bäumler muss sich auf jeden Fall erstmal freuen, dass sie überhaupt im Warrior Pit sind. Immerhin ist das die Bar, in der Martok 12 Ulpu getötet hat.
Okay.
Ulpu bedeutet Verräter. Die Tötung fand in den Cather Lowlands statt, einer armen Gegend von Kronos, wo seine Familie seiner Aussage nachher kam. Das hören wir in DS9, Once More onto the Breach. Was allerdings auch klar ist, das war nicht dieser Warrior Pit. Warrior Pit ist eine Kette.
Ja, ist schön. Ja.
So wie das Hardrock-Café quasi.
Ja.
Bäumler entdeckt dann noch ein Diktak am Axtwerfbrett. Ein Diktak ist ein traditioneller klingonischer Kriegerdolch aus Star Trek 3 zum ersten Mal und läuft dann weg. Das ist wirklich. Mariner ist anstrengend. Mariner muss erstmal klären, warum sie hier sind. Starfleet habe nämlich auf einem merkwürdigen Planeten den Schädel eines alten klingonischen Kriegers ausgegraben und sie erwähnt, dass sie jemanden brauchen, der ihn ins klingonische Museum zurückbringt.
Mhm.
Hast du da schon geahnt, dass das gelogen ist?
Nee. Okay. Also es ist halt so eine typische Star Trek Story am Ende irgendwie, ne? Also es hätte ja auch irgendwie eine Folge sein können. Und dann gibt's halt irgendwelche Turbulenzen, während sie das, und dann ist es ja schon die Folge wieder vorbei.
Okay. Ja. Ich fand die ein bisschen strange, die Story, und deswegen bin ich also ein bisschen drüber gestolpert, aber hab mir da noch nicht viel dabei gedacht.
Mhm.
Ja, und jetzt bleibt Mariner. Die nutzt nämlich die Gelegenheit, um sich dann halt zu machen. Acht durchzuschlagen, das sehen wir jetzt, und ihm zu helfen, seine Kapitänswürde zurückzubringen.
Mhm.
Weil sie ihn zu seiner Ehre wieder bringen möchte, ne?
Ja.
Und die Herausforderung des Klingonischen Rats annehmen möchte. Ma'ach will ihre Hilfe aber nicht. Aber Mariner lässt nicht locker. Sie betont dann nochmal, ja, ich schulde dir einen Gefallen, weil du mir geholfen hast, als wir beide von Nick Locarno ausgesetzt wurden.
Mhm.
Und eben, um ihrem Argument Nachdruck zu verleihen, erfindet sie die menschliche Tradition des Edikts der unerwiderten Gefälligkeit.
Was ein geschickter Move ist, weil das ist ja sehr klingonisch, was sie da erfindet.
Ja. Und Bäumler unterstützt die Geschichte auch, um es glaubwürdig erscheinen zu lassen. Das haben sie gut abgesprochen. Wenn ich dir nicht helfe, dann werden wir an einen Bären verfüttert.
Hat Tradition, ja.
Ja, absolut. Also kann man sich auch gut vorstellen, sowas auf jeden Fall.
Ja, ja, klar.
Ja, Bäumler ist richtig heiß auf diesen ganzen klingonischen Kitsch, ne? Der flippt da ja nochmal aus.
Der ist, also jedes Mal, es ist ja egal was, ne? Also jedes Mal ist er halt irgendwie so Nerd in diesen Sachen. Und heute sind halt die Klingonen dran. Heute ist er Klingonen-Nerd.
Ich habe das Gefühl, es ist noch ein bisschen mehr diesmal.
Ja, das stimmt. Also ja. Er weiß halt auch einfach alles. Und er feiert halt jeden Furz, jede Fliege.
Ja, das hilft ihm jetzt hier. Ma'ach sieht nämlich eigentlich keine Chance, aber Bäumler hat einen Ass im Ärmel. Der schlägt Ma'ach nämlich das Ritual von Jeturk vor. Das sei ein altes klingonisches Ritual, das es einem abgesetzten Captain erlaubt, sein Kommando zurückzuerlangen. Dieses Ritual wurde zuletzt vor über 300 Jahren durchgeführt, als ein Captain unfreiwillig durch den Ritus der erzwungenen Einberufung zu einer anderen Crew hinzugefügt wurde. Und Bäumler als wandelnde der Enzyklopädie der klingonischen Bürokratie weiß das natürlich.
Natürlich.
Dass dieses Ritual Ma'achs einzige Chance ist, so eine neue Anhörung vor diesem, keine Ahnung, Aufsichtsratrat, was auch immer das ist, zu erzwingen und seine Ehre wieder herzustellen.
Also da müssen wir gleich auch mal drüber reden, über diese Bezeichnung. Aber gut, das können wir ja gleich machen.
Ich habe dann kurz gedacht, 300 Jahre in der Vergangenheit, können wir das eventuell gesehen haben, irgendwie, keine Ahnung, Enterprise oder sowas. Nee, ist einfach völlig ausgedacht, haben wir noch nie gehört.
Okay.
Ritual von Jeturk. So.
Mhm.
Übrigens, Bäumlers Gesichtshaar, ne, ist weiter gewachsen.
Ja, also.
Er hat jetzt einen Schnurriss.
Ja, der offensichtlich ist schneller gewachsen als der Rest, ne?
Ja. Und der Schnurriss ist lila.
Ja.
Was ein bisschen seltsam ist, weil er in Grounded gesagt hat, dass er seine Haare färbt. Und niemand weiß, welche Farbe seine Haare wirklich haben. Das heißt, er färbt jetzt auch diese kleinen Stoppeln von seinem Schnurriss da.
Ja, offensichtlich.
Offensichtlich, ja.
Ja, da gab es auch noch irgendwie Diskussionen in einer der letzten Folgen bei uns im Blog über die Farbe der Haare und auch über die Frage, ob er jetzt eigentlich Riker immer ähnlicher werden wird.
Ich fände es schön, wenn er sich einfach umbenennt am Ende der Staffel.
In Riker.
In Riker. Ich meine, er hat ja auch einen Transporter-Zwilling, den wir immer noch nicht, wir wissen immer noch nicht, was mit dem eigentlich ist, mit Sektion 31, ne?
Stimmt. William
Bäumler.
Ja. Ja, vielleicht kommt er ja hier im Film vor, im Movie-Event im Januar.
Maybe. Könnte sein.
Ja.
So, also jetzt ab in die Versammlungshalle, vor der wir übrigens fast einen Bike-Unfall sehen.
Ja.
Das war auch eine sehr, sehr random Szene.
Total. Ne? Auch da habe ich nochmal ganz kurz zurückgespult, weil ich gedacht, ich habe irgendwas nicht verstanden. Aber nee, also da war ja nichts. Also keine Ahnung, die fahren fast ineinander, schimpfen und das war's.
Das war's noch nicht ganz. Sie beleidigen sich mit dem Begriff Blish. Das bedeutet wörtlich übersetzt Bestrafung, wird normalerweise als Verb und nicht als Substantiv verwendet.
Ja.
Aber der Ausspruch oder der Ausruf, erlebe Blish, ist ein Deep Cut.
Okay.
Ein sehr deeper Cut.
Ja.
Und zwar ein Verweis auf das Next Generation interaktive Videorekorder Brettspiel.
Es gab ein Videorekorder Brettspiel.
Ja, wir haben das schon öfter besprochen. Erinnere dich, das wird
wirklich?
Von. Doch. Da konntest du so eine Videokassette halt reinschieben, dann hast du ein Brettspiel gespielt und dann wurde immer wieder mal was davon abgespielt, ne, wenn du an einer bestimmten Stelle warst. Und gespielt wurde das Ganze dann, also du hattest dann irgendwie so eine Herausforderung und da gab es einen Captain, der hieß Captain Kavok, ne, Klingone. Mhm. Und der wurde gespielt von Robert O'Reilly, der in TNG und DS9 Gauron gespielt hat.
Ah, ja, kann sein, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, jetzt wo du sagst.
Und gelegentlich hat der in diesem Videorekorder-Spiel dann dieses Erlebe Blish gesagt.
Okay.
Man musste dann eine Blish-Karte ziehen, also Bestrafungskarte, und tun, was da drauf steht.
Oh Mann, ey. Aber gut.
Aber es ist Bish, glaube ich. Ne? Bish, nicht Blish.
Bish. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja.
Ja. Bräuchten wir jetzt Lieven Litar, wie das ausgesprochen wird. Ne? Müsste er uns sagen. Oder wir bräuchten dieses VCR wie Brettspiel.
Hat das jemand von schöner, euch? Ja?
Das wäre ein schöner Content für den Discovery Panel Adventskalender.
Absolut.
Wenn wir dieses Brettspiel spielen würden.
Genau. Also könnt ihr euch ja, also das wird hier bestimmt nichts wert sein. Könnt ihr uns gerne mal schicken und schenken. Ne?
Also, wenn das irgendwer von euch hat, ich würde mir auch eine Sicherheitskopie ausleihen. Vielleicht.
Ja, vor allen Dingen wäre es ganz gut, wenn diese Sicherheitskopie auf einem Medium wäre, was kompatibel mit dieser Zeit ist.
Ja, hast du keinen Videorekorder mehr oder
Nein, seit, keine Ahnung, Jahrzehnten nicht gefühlt. Hast du noch einen?
Na, hier steht irgendwo im Haus einer rum. Teile dieses Haushalts haben einen Retro-Gedanken. Und ich bin's nicht.
Geil.
So, wir kommen zum Klingon Oversight Council. Du wolltest über dieses Klingon Oversight Council sprechen, diesen Aufsichtsrat.
Ja, es wird ja irgendwie mit Aufsichtsrat übersetzt.
Ja.
Aufsichtsrat ist halt so ein Begriff, den ich halt in Verbindung bringe mit Daimler.
Mit dem FC Bayern München.
Oder den FC Bayern München. Oder ne, also mit Konzernen irgendwie. Ne? Und weiß ich nicht, ich fand den Begriff irgendwie strange. Mal abgesehen davon habe ich mich gefragt, ob wir das schon mal irgendwo gesehen haben, diesen komischen Aufsichtsrat. Rat.
Nein.
Okay. Nicht. Komische Institution.
Irgendwie schon, ne?
Ja.
Also, der Ruhrrat, der hat eigentlich mehr Leute irgendwie. Ich habe keine Ahnung, für was das für eine Instanz hier ist. Bäumler freut sich auf jeden Fall, ne? Boah, das wird jetzt richtig klingonisch quasi.
Ja.
Ne? Mariner ist total begeistert, Corin wiederzusehen. Der ist nämlich Teil dieses Klingon Oversight Council. und Corin war ja in der Vergangenheit eher für Trinkgelage als für ernste Gespräche bekannt.
Mhm.
Und muss auch erstmal in so eine Feuerschale kotzen da. er nennt Mariner Brimbo.
Mhm.
Weiß nicht, was das wieder heißt. So. Und sagt dann, ja, wir, oder Mariner sagt, wir haben vor Jahren mal Verträge gemeinsam gebrochen. Hast du die Anspielung verstanden?
Nee. Keine Ahnung.
Corin kennen wir auch schon.
Ja.
Aus der ersten Staffel Lower Decks, und zwar aus der zweiten Folge Lower Decks, nämlich der Folge Envoys.
Oh.
Da landen sie auf so einem Planeten und müssen Corin quasi da rumführen. durch so unterschiedliche, also ich glaube, das war Tulgana 4, da gibt es ja diese unterschiedlichen Dörfer, durch die sie da gehen, wo unterschiedliche Leute wohnen irgendwo und die saufen sich da durch.
Ich glaube, es wird Zeit für einen Rewatch.
Also Envoys war auch eine sehr, sehr schöne Episode, die hat mir gut gefallen damals.
Ja. Mm.
Also,
muss ich mir nochmal irgendwie ein Bild verankern, damit da irgendwas kommt in meinem Kopf. Also, ich kann mich an den Titel erinnern.
Aber ich finde, wir müssen diese Staffel auch nochmal zu noch Tulgana 4. Da waren wir, glaube ich, mehrfach. Das war ja diese Messestände, die waren, glaube ich, auch auf Tulgana 4.
Ja.
Das ist ja, scheint ja irgendwie so ein intergalaktischer Treffpunkt, keine Ahnung, so ein Mixplanet zu sein oder sowas.
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir da ein paar Mal waren irgendwie.
Ah. Okay, aber du hast Corin vergessen.
Irgendwie schon, aber ich versuche ihn mal mit Bildern wieder in mein Gedächtnis hineinzubringen.
So, Ma'ach, unser Hauptakteur, steht da quasi stoisch da, während Bark, der Big Boss der ganzen Angelegenheit und Bruder von Dorg, den Ma'ach ja in Veg Dush gemessert hat, direkt klar macht, dass das nichts wird. Bäumler in seiner übermotivierten Art quatscht dazwischen und zaubert dieses Ritual des Shiturk aus dem Hut, was Ma'ach die Chance gibt, sein Anliegen durchzubringen. Bark hat natürlich trotzdem keinen Bock, aber klingonische Bürokratie heißt klingonische Bürokratie. Mhm. Funktioniert immer. So. Bark hebt hervor, dass Ma'ach, um das Ritual fortzusetzen, ein ehrenhaftes Team braucht, genannt Kuffbeck, von mindestens 4 Personen. Sie sind aber ja nur 3. Mhm. Deswegen springt Mariner schnell ein, um das Problem zu lösen, bringt einen 4. Teilnehmer, sodass Barks Einwand ins Leere läuft. Sie bringt nämlich Mellor, der gerade seinen Rausch ausschlief. Also Ma'achs Bruder.
Ja. Der überhaupt gar keinen Bock hat.
Der hat gar keinen Bock, nee. Aber sie sind jetzt vor dem ersten Test, nämlich dem Ritus des unendlichen Schmerzes.
Ja.
Das ist ein Symbol für eine Legende von Kales, dem mythischen Gründer der klingonischen Kultur. Und in der Geschichte überquert Kales ein Feld voller Dornen und er trägt bei jedem Schritt große Schmerzen. Am Ende reißt er die Dornen aus seinen Beinen und nutzt die, um Fekir, den schrecklichen Wächter von Gretor, die klingonische Version der Hölle, zu töten. Das steht für Opferbereitschaft und den unerschütterlichen Willen eines wahren Kriegers.
Ja. Und darum erinnere ich mich an diese Folge, ich weiß allerdings nicht mehr, in welcher Serie es war, wo doch, das war in DS9, ne? Wo Worf das quasi möglich gemacht wird von seinen Bros und er dann feiert, dass er da durch diese Holo-Klingonen gefoltert wird.
Das kann sein, dass das bei DS9 war. Ich weiß, Fekir haben wir mal kennengelernt in Devil's Do in The Next Generation, Staffel 4, Episode 13.
Mhm.
Weil wir da ja unterschiedliche Formen von Satan kennengelernt haben, quasi. Und auch unter anderem Fekor, der da eben schon als dämonischer Beschützer von Gretor dargestellt wird.
Mhm.
Das Konzept Gretor wird in unterschiedlichen Episoden erwähnt. Das haben wir auch in Voyager, glaube ich, öfter mal, ne? Mit Belana Torres, die dann irgendwie von Gretor spricht.
Mhm. Ja. Die macht auch mal eine Reise irgendwie.
Aber du hast recht. Ich glaube, das, was du meinst, ist The Icarus Faktor. Da muss Worf quasi da, da war auch so eine Zeremonie mit Painsticks durchlaufen.
Ja, genau. Mhm.
Als extreme Form der Hingabe. Mhm. So. Und das passiert ja jetzt hier auch. Ritus des unendlichen Schmerz. Für den Klingonen echte Mutprobe. Also so wie so eine fiese Version von Wetten, dass irgendwie, mit unendlichem Schmerz. Also eigentlich wie Wetten, dass zu Wetten. So.
Wie Wetten, dass heute, unendlicher Schmerz, ja, vor allen, genau, Dingen. Ja.
Ja.
Deswegen freut es Bäumler auch sehr. Ja.
Genau. Ma'ach, Mariner, Bäumler und Mellor stehen da und bereiten sich darauf vor, durch einen mit Schmerzstäben gepickten Parcours zu marschieren. Jeder Schritt bedeutet eine elektrische Ladung, die bei jedem Marker intensiver wird. Also
4 Farben.
Klassischer gibt's. Montagmorgen quasi.
Ne? So. Gott.
Mellor will erst kneifen, aber Mariner besticht ihn. Und es funktioniert.
Mhm.
Mit irgendwie 1000 Darsex oder sowas. Die wichtigste Währung im Klingonischen Reich, kennen wir aus Firstborn in TNG. Also wir wissen schon mal, Post-Scarcity funktioniert bei den Klingonen schon mal gar nicht. Ne?
So. Ja.
Die Crew schleppt sich tapfer vorwärts, bis sie merken, der letzte Abschnitt könnte jemanden grillen.
Ja.
Bäumler schlägt dann so, naja, warum machen wir es nicht vor? Aber dann hat er noch eine andere Idee. Er sagt nämlich, ja, lass uns auf Mellor stapeln, um die Spannung zu verteilen.
Fand ich physikalisch interessant, ja.
Ja, du als Physiker, jetzt sag mir doch mal, wie war das denn gemeint?
Da kriegst du ja quasi nicht jedes Mal als Einzelperson, also der Strom geht ja durch dich durch, ne? Also der fließt ja in dem, weil du auf dem Boden stehst. So, das heißt, ja, der geht einmal von oben dann, wo auch immer sie hingehalten haben, Kopf, Schultern, so, geht der einmal durch bis in den Boden. So, das heißt, wenn du jetzt aufeinander steigst, dann geht der Strom halt durch alle Körper durch und geht in den Boden durch denjenigen, der dann halt im Endeffekt auf dem Boden steht. So.
Durch Mellor, genau.
Durch Mellor in dem Fall, ne? Aber der Strom verteilt sich ja dann quasi auf den kompletten Körper der Körper. So. Und das heißt, dann müsste die Stromstärke geringer werden. Das ist dann physikalisch falscher.
Nach dem, was ich von Physik verstanden habe, nicht. Ehrlich gesagt. Weil, also Elektrizität sucht den Weg des geringsten Widerstands und würde dann da halt durchgehen und eventuell würde es mehr Leute treffen, aber nicht schwächer.
Ja, ist eine interessante Frage. Man sagt ja auch immer, ne, fiktives Szenario, jemand wird von einem Blitz getroffen, man sollte dann nicht hinrennen und ihn irgendwie wegschubsen oder jemand ist an einer elektrischen Leitung, irgendwie kriegt einen Schlag und kommt da nicht mehr weg.
Ja, oder jemand pinkelt gegen den Weidezaun, den solltest du nicht gleichzeitig anfassen.
Ja, genau.
Das ist Quatsch. Das ist physikalisch Quatsch, glaube ich, was uns hier erzählt wird.
Ich weiß nicht. Also, ne, das ist ja, also die Theorie wäre ja tatsächlich, dass sich halt quasi der Strom mehr verteilt, als wenn man ihn einzeln abbekommt. Also die Stromstärke. Ach, was weiß ich. Ich hab.
Aber hier wird doch gesagt, die Spannung soll sich verteilen.
Die Spannung, ja.
Auch das ist aber Quatsch. Die Spannung verteilt sich nicht. Die trifft dann nur mehr Leute. Also Spannung kann sich nicht verdünnen. Das geht nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Widerstand in eine Schaltung einbaue, dann kann er ja verschieden stark sein. Und ist der Widerstand vier Menschen nicht größer als der Widerstand ein Mensch?
Das mag sein, aber da ging es ja um die Stärke, die Stromstärke. Ein Widerstand verringert doch die Stromstärke und nicht die Spannung, oder? Da bräuchtest du quasi einen Spannungswandler oder sowas. Keine Ahnung. Jetzt hört meine Elektrotechnik-Ahnung schon wieder auf.
Die hat schon lange aufgehört. Die hat am Anfang dieses Gesprächs bei mir aufgehört.
Bitte schreibt das mal in die Kommentare. Ihr habt da mehr Ahnung von, liebe ElektrikerInnen. Ich glaube, dass es hier Kappes war.
Ich bin sehr gespannt, wirklich.
Aber es funktioniert irgendwie. Sie erreichen das Ende total durchgerüstet, aber lebendig. Teamwork, ne? Makes the dream work. Wie sagt man?
Ja. Zusammen ist natürlich man weniger, steht man weniger unter Strom, kennt man ja.
Richtig, genau. Ja. Natürlich wird Maach trotzdem beleidigt. Immerhin musste er sich von Bäums helfen lassen und das fand die Klingonen sehr, sehr unehrenhaft. Egal. Auf zur nächsten Challenge. Die Szene startet mit Bark, der mit dramatischem Tamtam den nächsten Test verkündet und zack, da rollt ein monströser Tag rein. Größer als ein Shuttle und mit dem Gesichtsausdruck des Klingonen am Montagmorgen. Bäumler will sofort angreifen, erfolglos, während Maach und Mariner versuchen, nicht komplett die Nerven zu verlieren. Denn der Plan ist, jeder von uns oder jede von uns schnappt sich ein Bein, klassisches Teamwork wieder, à la Star Trek, und es klappt. Sie legen das Vieh tatsächlich flach. Aber Bark ist immer noch nicht fertig mit seinen Spielchen und sagt so, ja, jetzt noch die Krallen schneiden und die Analdrüse entleeren. Mellor reagiert ganz interessant, weil der ist ja ein Farmer und sagt, naja gut, dann machen wir das halt noch, kein Problem, hab das 1000 Mal gemacht. Ne? Und Mariner sagt, Moment mal, Bark verarscht uns hier, das ist sein Tag und wir sollen das pflegen. Also sagt sie auch, der Bark besorgt dir den eigenen Tagpfleger. Also, das kann ja nicht dein Ernst sein. So. Ne? Und trotz weiterer Diskussionen greift dann auch die Beamtin neben Bark ein und erklärt die Challenge als abgeschlossen.
Ja.
Mellor wird übrigens hier als Hlk Duck beschrieben. Mhm. Das konnte ich nicht richtig aussprechen. Aber es kommt von Hic, was für Ale steht oder Wein oder so. Und Ad, Blutgefäß. Also ich glaube, dass das ausdrücken soll, dass Mellor ein Alkoholiker ist.
Ah, okay. Interessant, ja.
Ja. Und das würde ja auch zu seinem Auftritt in dieser Folge passen.
Definitiv, ja.
Ja, und dann kommt der Hammer. Zur letzten Challenge muss einer von ihnen geopfert werden.
Ups. Hätte man das nicht von Anfang an irgendwie das Kleingedruckte lesen können oder so? Also hab ich auch gedacht,
hätte Bäumler das nicht wissen sollen, ja. was Teile der Challenge sind.
Genau.
Aber es scheint immer alles so ein bisschen so, als würde Bark sich die Challenges gerade ausdenken, wenn ja. sie ja irgendwie.
Doch, das gibt es alles.
Hm. Ja. Maach ist so ein richtiger Drama-Klingone, der bietet sich natürlich an. Und Mariner flippt dann aus und sagt, nein, das ist komplett sinnlos. Ne? Maach bleibt stur, weil für ihn lieber ein ehrenvolles Ende als noch ein Tag unter Barks Fuchtel zählt. Und der Dialog bringt es dann auf den Punkt, Maach will keinen Job mehr in Barks Flotte. Lieber den Tod als diese Art von Ehre.
Gut, aber auch da, also manchmal finde ich irgendwie Kommunikation, wir waren schon so oft beim Thema Kommunikation. Kommunikation hilft. Mariner will unbedingt, dass er den Job zurückbekommt als Captain. Hätten die mal einfach miteinander geredet, ne, dann wäre es vielleicht früher klar geworden, dass er das eigentlich gar nicht will und man hätte sich die ganzen Bums einfach sparen können.
Ja. Ja, tatsächlich. Aber Mariner löst ihre Probleme nicht mit Reden. Ich weiß auch nicht, ob sie das noch in Lower Decks lesen lernen wird, ehrlich gesagt.
Ich meine, ne, es hat ja irgendwie am Ende auch ein gutes Outcome und sie will ja, dass seine Ehre wiederhergestellt wird und so weiter und so fort. Ne? Aber trotzdem, die Situation wäre ja nicht entstanden, wenn dieses Gespräch stattgefunden hätte. So, hey, du, ich fände es cool, wenn du wieder Captain wirst. Also, ah, nee, ich will eigentlich gar nicht, weil ich finde den Typen scheiße. Und ja, dann nicht. Tschüss. So.
Das wäre aber für Mariner auch keine Option gewesen, dieses ja dann nicht, weil das erfahren wir ja nachher.
Ja, ja.
Egal, Bäumler mischt sich da ein und zieht die, ich habe auch mal eine falsche Entscheidung korrigiert, Karte, erzählt von seiner Zeit auf der Titan, die alle cool finden, aber die ihn unglücklich gemacht hat. Mhm. Das war ja am Ende der zweiten Staffel und in den ersten Episoden der dritten Staffel. Mhm. Sein Punkt ist, auch Klingonen müssen nicht an der falschen Ehre kleben bleiben. Und dann sagt die Council-Dame, die schaltet sich da ein und sagt, also Enai heißt die übrigens laut Untertitel, und sie sagt, also theoretisch kann man ja auch wirklich transferieren, so von einem Schiff zum anderen. Es braucht nur eine Zweidrittelmehrheit im Rat. Und leider halt immer noch ein Opfer. Weil, ne?
So. Ja, Opfer als Opfer, ja.
Dann sagt Bäumler, na gut, dann opfer ich mich. Aber dann kriegt Mariner einen Geistesblitz, den nur Leute haben, die in der Starfleet schon so viele Regeln gelesen haben. Maach stürmt dann nämlich in Barks Gemächer. Das ist eine freudsche Fehlleistung, die ich hier gerade begangen habe.
Wo wir wieder irgendwie bei Hura Pente sind und im Knie, ja. Ach egal.
Während Bark noch selig schlummert. Das wird schnell beendet. Maach fordert lautstark das Right of Forced Conscription auf. Bark wacht auf, ist sofort auf 180. Das ist auch kein echtes Ritual, aber Maach bleibt cool und bestätigt, dass es Zeugen gibt und es jetzt ernst wird. Bark zögert, erklärt das Ganze für Chuttle, also völligen Unsinn, und will es ignorieren. Aber Maach setzt nach, dann bereite dich auf Stovokor vor. Klingonische Worte für entweder kämpfen oder ab ins Totenreich. Und dann sehen wir kurz das intensives Gefecht, bei dem Bark schließlich klein beigibt. Dann ist der Sieg für Maach zum Greifen nah. Aber, und hier kommt der Twist, Bark versucht immer noch die Regel zu seinem Vorteil zu biegen. Du musst trotzdem jemanden aus deiner Crew opfern. Tja, Pech für Bark, denn dank des erzwungenen Rituals ist er laut Bäumler jetzt Teil der Crew. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht genau.
Es ist wirklich, also da habe ich auch gedacht, so Leute, was erzählt ihr euch eigentlich hier zusammen? Ey, also... Es ist ein lustiges Jeopardy-Rätsel zusammenstellen von klingonischen Regeln, ja.
Ja. Maach ist nicht blöd, wählt prompt Bark als Opfer. Der windet sich, stottert und ruft nach einer Pause, aber Maach drängt ihn mit einem diabolischen Lächeln. Regeln sind Regeln. Your Regels sind your Regels. Es folgt der klassische Klingonen-Moment. Bark tobt, greift nach hinten, holt zu einem hinterhältigen Schlag auf und bumm, sticht Maach in den Rücken. Aber Maach... ist zäh, wahrer Krieger. Ne? Und hat außerdem ja alle Organe zweimal, deswegen ist alles nicht so schlimm. Er überlebt, dreht sich um und verpasst Bark dann die finale Klatsche. Ein Sieg auf ganzer Linie für Maach.
Huch, das war aber dann doch überraschend brutal. Das habe ich so nicht kommen sehen. Was ist denn aus der diplomatischen Lösung geworden? Das war doch, wir waren doch gerade so bemüht, eine diplomatische Lösung zu finden.
Wir sind bei Klingonen hier, da gibt es sowas nicht. Übrigens, das vergossene Blut ist rosa, wie in Star Trek 6. In Star Trek ist es insgesamt inkonsistent. Also klingonisches Blut wird meistens rot dargestellt, aber in Star Trek 6 rosa. Und hier ist es auch nochmal rosa. Ist auch schön.
Ja, liegt vielleicht auch an den Kameras, mit denen man es aufnimmt.
Ja, genau. Vor allen Dingen die Kameras hier. Mariner, die das Ganze ja irgendwie orchestriert hat, offenbart danach, dass ihre Mission nicht nur zur Ehre von Maach diente. Sie wollte vor allen Dingen Bark loswerden, weil der Typ die Föderation aus seinem Territorium ferngehalten hat. Was Mariner beim Scannen eines interdimensionalen Lochs hinderte. Überraschung für Maach, weil der sagt, du hast dein Leben riskiert, um ein Loch zu scannen. Und wir fragen auch, Mariner, du hast dein Leben riskiert und einen klingonischen Bürgerkrieg quasi verursacht, um ein Loch zu scannen?
Ja? Wenn es ein Nebel gewesen wäre, okay, aber echt ein Wurmloch oder, nee, was war es denn am Ende? Ich weiß es gar nicht.
Dimensional Rift, wie wir quasi in der gesamten Staffel ja sehen.
Ja.
Oder wie Mariner sagen würde, ist ein ziemlich cooles Loch.
Ja.
Ja, am Ende fragt Mello noch, mit welchem Schiff Maach jetzt unterwegs sein wird, wenn er nicht zur Chitar zurückkehrt. Ein entschlossenes Lächeln blitzt auf und sagt, na, ich hab da was im Sinn. Anschließend sind wir wieder zurück auf der Farm der Familie. Bäumler liest eine 2-Sterne-Bewertung der Replikatoren auf der Cerritos durch Lecknock und Gonald. Strange. Aber dazu später mehr.
Dazu später mehr, ja.
Und zurück auf der Farm geht's richtig los. Bäumler will wissen, ob Starfleet die Daten hat. Und ja, sie haben's. Anscheinend sind die Dimensional Rifts nicht natürlich, sondern niemand bastelt die Dinger.
Mhm.
Also wie die Signale in Discovery Staffel 2.
Oh. Ob Burnham dahinter steckt?
Gabriel Burnham?
Oh ja.
Oder William Bäumler?
Oh. Interesting.
Maach erzählt auf jeden Fall stolz, dass er jetzt Captain eines Trucks ist. Ja, richtig gehört. Ein Truck, um Blutwein auszuliefern. Der Traum eines jeden Klingonen.
Absolut.
Mello ist buff, aber Maach bleibt cool und sagt, naja, Martok fing auch so an. Ja, Mello will auf der Farm bleiben, aber Maach braucht einen ersten Offizier. Das wird ein rührender Moment, bis Mello sich beim Drama mit irgendwas verknotet. Und das ist, keine Ahnung, ganz komische Szene. Auf jeden Fall stolpert er und landet irgendwo und kommt da nicht mehr weg.
Ja.
Ja. Ein schöner Klingonen-Bruder-Moment zum Abschluss dieser Storyline mit einer Prise Chaos dabei. Ja.
Warum nicht?
Dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz auf die Cerritos zur B-Handlung, bevor wir ein Fazit ziehen.
Wenn es sein muss.
Die Cerritos ist im Orbit von Praxon 4. Miklimu ist nervös und verliert Federn. Der Grund ist... Exakt, das ist der Grund. Er trifft nämlich Food-KritikerInnen von seinem Planeten. Die Clovacana heißt die Vogelspezies von Miklimu.
Ja, die haben alle einen Schaden, das kann man schon mal jetzt festhalten. Die haben alle wirklich einen Schaden.
Ja. Also erstmal haben sie die Weltraumreisen nur aus einem Grund erfunden, nämlich Strange New Meals zu entdecken. Das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gehört, das haben wir tatsächlich schon in der Folge Path Ferengi's Hard Place in der 4. Staffel gehört. Essen ist recht wichtig auf dem Planeten, scheint mir.
Ja.
Die Charakternamen Sir Lecknock und Madame Gonald ist
ja.
Ich kann das alles nicht mehr.
Was?
ist der Name der Spezies ein Wortspiel mit Kloake, frage ich dich. Also mit dem Arschloch von Vögeln.
Oh Gott. Ich möchte auch nicht mehr. Das ist alles für ein Arsch hier.
Their work goes beyond Umami. Ich habe wirklich an diese Frage auch, an dieser Folge auch gedacht, wie viele Essenswortspiele kann man denn wirklich in den Text von Miklimo einbauen?
Ja, überhaupt kein gutes.
How's my plumage? Downy!
es ist wirklich eine sehr bemerkenswerte Behandlung, die wir hier vor uns haben.
Wir erfahren übrigens, dass Miklimo Gabers mit Vornamen heißt. Er heißt Gabers Miklimo.
Ja. Es steht auch schon in Dingsbums jetzt drin.
In was?
Ach, du weißt schon.
Memory Alpha?
Dankeschön, Memory Alpha.
Okay, ja. Gabers Miklimo. Ja, im Transporterraum kommen die beiden dann an, also Sir Lecknock und Madame Gondelt mit zwei Leibwächtern im Gepäck. Die schauen sich um und sind sofort schockiert von dieser mangelhaften Einrichtung. Gondelt lässt direkt einen Spruch fallen, der deutlich macht, dass sie sich auf dem Starfleet-Schiff wie in der kulinarischen Hölle fühlen.
Ja.
Miklimo ist aufgeregt, aber die beiden schießen sofort gegen die ästhetische Zumutung.
Also Miklimo ist positiv aufgeregt, kann man an der Stelle festhalten. Alle sind genervt oder irritiert, aber er ist immer noch voll on fire hier. So. Oh. Genau. Er verehrt diese Menschen dort. Vögel.
Freeman macht das, was ich auch gemacht hätte.
Ja.
Sie geht.
Miklimu.
Mach du mal.
Ja.
So.
Tschüss.
Weil ich möchte nicht explodieren. Und Tandy und Rutherford stehen daneben und denken wahrscheinlich, oh Mann, das wird eine lange Reise. Ja, dann sehen wir diese Klovakan-Kritiker, Klecknock und Gondel.
Jetzt muss ich ja mal dran denken. Es ist...
Die kommen in die Messe und reißen direkt einen Kommentar über das grelle Starfleet-Licht, als ob sie gerade in den Baumarkt spaziert wären. Dabei ist das Licht für alle Lebewesen perfekt abgestimmt, wie Freeman sagt, aber Freeman bleibt cool und dann serviert Miklimo stolz seine leckeren Gerichte. Das eine ist Beef, das andere ist Mac and Cheese und beides sieht vollkommen identisch aus. Das ist wirklich großartig.
Ja, der Replikator macht's möglich.
Genau, sie probieren und Lecknock haut direkt raus, dass Tapete besser schmeckt. Der echte Schocker ist aber, das Essen ist repliziert.
Oh.
Lecknock brüllt Blasphemie und macht eine theatralische Ohnmacht und nennt Miklimo einen Ketzer. Dabei ist Miklimo Psychologe, ein Koch des Geistes.
Es wird alles nicht besser, alles wirklich.
Freeman will eingreifen, aber Miklimo nimmt es wie ein Profi. Aber dann Plan B, schnell ab in meine Gemächer, wir kochen was Echtes. So.
Warum habe ich mich da gefragt? Also mehrere Warums habe ich mich da gefragt. Zuerst das Warum überhaupt Miklimo auf die Idee kommt, dass was Repliziertes überhaupt hier gehen könnte. Also er fällt ja aus allen Wolken, so mehr oder weniger, so nach dem Motto, ach so, repliziertes Essen ist nicht geil. So, wenn er sich doch mit denen so auseinandersetzt, müsste er es doch eigentlich wissen. Und zweitens, warum bildet er sich dann ein, der offensichtlich ja bis gerade gedacht hat, gutes Essen ist repliziertes Essen, es irgendwie hinzubekommen, irgendwas zu kochen, was denen, ach egal, warum setze ich mich mit dieser Handlung ernsthaft
auseinander? Ich frage es auch, also ich habe auch sehr, sehr viele Fragen und alle beginnen mit warum, aber ich stelle sie auch gar nicht. Tandy und Rutherford helfen Miklimo beim Schneiden und Rühren. Miklimo ist begeistert von Tandys präzisem Schneiden und sie lobt dann auch ihre Assassinenausbildung. Kein Kommentar, ob das beruhigend ist. Anyway, Rutherford meldet stolz, dass sein Implantat die Soße für pungent und astringent erklärt hat. Also alles im grünen Bereich. Miklimo verkündet, dass die von Captain Freeman gekochte Hogfish-Gelatine so gut wie die auf Inara Prime ist. Satz, den vermutlich nur er versteht. Stimmt nicht. Wir verstehen ihn auch. Weil, wo ist Inara Prime? Welcher Quadrant? Alpha, Beta, Gamma, Delta?
Beta.
Delta. Welche Serie?
Voyager.
Richtig. So, die Inaraner sind eine telepathische Spezies und da gibt es offensichtlich Hogfish. Also auf der Erde ist das eine Lippfischart im Westatlantik.
Hat er auch so
hat
viele Augen?
Hat nicht mehr als zwei Augen, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Die Gäste treten ein, sind zunächst beeindruckt, sagen so, oh, Inaran Hogfish, ne, das komplexeste Gericht im Quadranten. Wobei hier, glaube ich, nicht der Delta-Quadrant gemeint ist. Anyway. Doch schon nach dem ersten Bissen spuckt einer aus und schreit über die Blandheit und die vermeintliche Salzattacke. Alles eskaliert schnell, die Wächter wollen Miklimo wegen kulinarischen Hochverrats verhaften, während er panisch um Hilfe ruft. Freeman verteidigt ihren Counselor, aber die Gäste kontern, dass das ein Angriff auf ihre Souveränität und Verdauung sei.
Ja, wobei man Verdauung ja gar nicht reden kann, weil ich meine, die nehmen ja irgendwie immer die Bissen mit so einem komischen, so einem scherenartigen kleinen, was auch immer, Dingsbums. Also die essen ja wirklich nur Mini-Mikro.
Du nennst es schädelartig, ich würde es schnabelartig nennen.
Scherenartig, habe ich gesagt, aber schnabelartig.
Ich würde es trotzdem auch schnabelartig nennen.
Ja, bitte. Genau, sie schnabeln was ab für ihren Schnabel.
Ja, genau. Die Drohung ist auf jeden Fall jetzt, dass Miklimos Familie aus dem großen Sitzplan verbannt wird.
Ja.
Miklimo winselt um Rettung, während die Spannung im Raum kocht. Verstehst du, kocht.
Ja, ich hab's verstanden. Es ist alles ganz schlimm. Es ist wirklich alles ganz schlimm. Du machst es nicht besser.
Garnet eröffnet Miklimo die Strafe, nämlich Flavor Prison. Ein Ort so grauenvoll, dass selbst Butter verboten ist.
Das war auch der Moment, wo es mich selbst echt zerrissen hat.
Ja, also für die Klovakane offensichtlich schlimmer als jeder Borg-Angriff. Rutherford ist völlig perplex, warum das legendäre Hockfischgericht so furchtbar angekommen ist. Tandy wirft ein, dass die Kritiker in letzter Zeit alles als bland abstempeln.
Sie haben mal kurz recherchiert, ne?
Ja, und Miklimo erinnert sich daran, dass Chez de Salle eine Jahrhundertversion ihres Pürees perfektioniert hat und das ist alles andere als langweilig, wurde aber von denen als bland abgestempelt. Seltsam, seltsam. Aber noch sind sie nicht im Klaren, was das heißt. Während Miklimo also hektisch alles für seine letzte Schmach vorbereitet, murmelt er etwas davon, dass das Amuse-Bouche das letzte gute Essen sein wird, das er je kosten wird. Ja, selbst im Klovakana-Knast werden kulinarische Traditionen großgeschrieben.
Natürlich.
Es gibt also einen Amuse-Bouche, einen kleinen raffinierten Gruß aus der Küche vor dem eigentlichen Menü. Appetitanreger, möchte ich sagen.
Heißt es nicht Amuse-Gueule? Ich dachte, Amuse-Bouche ist vielleicht noch irgendwas. Also ich kenne mich mit kulinarischen Begrifflichkeiten nicht aus. Hier ist irgendwie, das ist irgendwas Spezielles, was man isst, bevor es dem Ende entgegengeht.
Nee, ein Amuse-Bouche ist oft so ein einzelner Bissen, kunstvoll angerichtet und so und der unterschiedliche Aromen vor so einem riesigen Menü anteasert quasi.
Also ein bisschen wie bei The Taste, der Löffel.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, Moment, was ist der Unterschied zwischen Amuse-Bouche und Amuse-Gueule? Moment mal.
Das ist auch ein wirklich wichtiger Unterschied, den wir jetzt erklären müssen. Ich meine,
ja,
bei so viel Kulinarik können wir jetzt hier auch nicht irgendwie im Wagen bleiben bei solchen Begrifflichkeiten.
Also es meint im Endeffekt so ein bisschen dasselbe. Amuse-Bouche heißt Gaumenfreude, Amuse-Gueule heißt Maulfreude. Eher lockerer und informell, etwas derber.
Das Amuse-Gueule.
Also das Niveau ist ein anderes.
Okay.
Also es ist beides ein kleiner, leckerer Start ins Menü, aber das Niveau ist unterschiedlich.
Interessant. Ja.
So, dann gehen wir in Flavor Prison. Die Szene startet, als diese super hochnäsigen Klovakan-Kritiker und Miklimo mit einem Willkommenshäppchen begrüßt werden. Rohe Austern mit Grapefruit-Mignonette. Fancy. Mhm. Die KritikerInnen tun so, als wäre es die Krönung ihres Foodie-Lebens, bis Tandy die Bombe platzen lässt. Das war replizierter Mist. Boom! Enthüllung.
Wie auch immer das Tandy eingefädelt hat. Also Respekt dafür, ne? Also
ja.
In der Kürze der Zeit und so weiter und so fort. Unerkannt fand ich krass.
Plötzlich müssen die KritikerInnen auf jeden Fall zugeben, dass sie keinen Geschmackssinn mehr haben. Oh. Dabei plustern sie sich sofort auf.
Schöner Moment.
Ja. Also Drama. Miklimo checkt sofort, das ist eine klassische Konversionsstörung. Zu viel Stress, null Geschmack.
Mhm.
Und plötzlich sind die KritikerInnen butterweich, möchte ich sagen, und betteln Miklimo um Hilfe an. Er stimmt zu, er hilft ihnen, solange es leckeres Catering gibt. Tandy hat kurz ethische Zweifel über Freeman so, na, lass ihn diesen Sieg genießen, die zwei sind eh nur Poser. Ja, damit geht diese Behandlung in einer positiven Note zu Ende.
Und da freuen wir uns doch alle, oder?
Sebastian, wer ist denn dran?
Ich weiß gar nicht genau. Du? Nee, ich glaube, ich habe, nee, ich weiß es nicht mehr. Willst du? Ich kann auch.
Ist mir egal. Fang, mach ruhig.
So, also, Contenance.
Contenance. Amuse-Göll.
Die A-Handlung hat mich durchaus sehr abgeholt. Also ich finde tatsächlich, dass das ganz, ganz schön ist. Also ich habe mich gefreut über ein bisschen Klingonen-Content. Ich habe mich vor allen Dingen gefreut über den nerdigen Bäumler, der alles gefeiert hat. Ich habe mich gefreut über ein bisschen Bro-Vibes hier, die von Mariner ausgegangen sind. Und auch wenn dann am Ende ja, dieses, wir müssen irgendwelche Rituale vollziehen, um irgendwas zu machen. Das ist halt irgendwie, ne, schon tausendmal gesehen, gefühlt in Star Trek, ne, im Klingonen-Kontext, um irgendwas zu schaffen. Ja, mein Gott. Und der Ausgang war so ein bisschen überraschend. Aber unterm Strich habe ich Freude gehabt an dieser Klingonen-Handlung, auch wenn ich jetzt sagen muss, es war jetzt nicht irgendwie, es hat mich jetzt nicht total vom Hocker gehauen. Aber es gab so ein paar Momente drin, wo ich wirklich gelacht habe. Mhm. In der B-Handlung, ja, da gab es schon auch ein, zwei Momente, wo ich gelacht habe. Aber sie, vielleicht auch nur, weil sie so absurd war. Es war so absurd. Punkt. Es war einfach so absurd. Es hat halt auch leider zwischenzeitlich so ein bisschen wehgetan. Also ich bin mir nicht sicher, ob mir was gefehlt hätte, wenn die B-Handlung nicht da gewesen wäre. So. Wie gesagt, sie hatte ihre kurzen Momente, aber ich fand sie auch stellenweise sehr anstrengend. Und ich glaube, sie sollte es halt am Ende auch irgendwie sein. Und deswegen ende ich bei dieser Folge irgendwie mit einem unentschlossenen...
Okay, soll ich?
Ja, bitte.
Also, du weißt ja, ich bin kein großer Fan von Klingonen-Folgen. Ne? Und ja. Ich finde die eigentlich immer ganz okay. So, eigentlich gilt das für alle Klingonen-Folgen, die es so gibt. Und das hier war wirklich eine genau so eine Klingonen-Folge wie alle anderen Klingonen-Folgen auch. Man muss ein paar Rituale durchstehen, ja. Dann gibt es irgendwie einen seltsamen Twist, den keiner versteht und am Ende ist es aufgelöst. So. Was ich total schön fand, ja. War hier, dass Lower Decks es geschafft hat, das allübergreifende Staffelthema so schön da irgendwie reinzuwursteln.
Ja,
irgendwie.
Das stimmt.
Es hinterlässt mich mal wieder fragend gegenüber Mariners moralischer Integrität, ehrlich gesagt?
Ja, definitiv. Also wenn sie es wirklich eingepreist hat, dass hier der Typ, wie ist er noch, Bark, drauf geht, dann ist, also dann hat sie erstens nicht nur den Tod von ihm mit einkalkuliert, sondern auch dafür Menschen oder Figuren, die ihr wo sie vorgegeben hat, dass sie ihnen ihr am Herz liegen, instrumentalisiert.
Ja, eben, sie hat sie instrumentalisiert, das auf jeden Fall. Ich glaube, sie sagt dann irgendwann so einen Satz, naja, das war eigentlich nicht der Plan, dass du den hier umbringst oder sowas. Ne? Also ich glaube nicht, dass das ihr Plan gewesen war.
Ja.
Sie wollte ihn, glaube ich, einfach nur zum Captain machen, damit sie dann über Ma'ach irgendwie das Ding scannen kann. So. Ne?
Da kann man natürlich sagen, okay, Win-Win für alle und aus die Maus.
Genau. Genau. Es ist aber anders gekommen und vielleicht war dieser Preis dann im Endeffekt zu hoch und es gab mehrere Ausstiegspunkte, an denen Mariner mal mit etwas Wahrheit vielleicht Ma'ach auch von bestimmten Sachen hätte abhalten können.
Ja.
So. Ist nicht passiert. Man muss dann ein bisschen nach der moralischen Integrität fragen, aber das muss man bei Klingonen-Folgen auch fast immer. Also ich erinnere mich da auch, dass da immer irgendwie Leute abgemetzelt worden sind. Ich weiß auch nicht mehr, was bei der Austauschoffizier, da wird auf jeden Fall ordentlich geprügelt.
Ja.
So.
Ja, ja.
Und man fragt sich, warum? Also, ja, klingonische Kultur, okay, aber irgendwie ihr müsst euch doch nicht auf das moralische Niveau von Klingonen begeben, wenn ihr eigentlich ein anderes habt.
Er übt Riker nicht auch, also er übt nicht noch Kampftechniken und so einen Bums.
Ja, eben, ne? Genau. So. Aber anyway, das ist halt Klingonen-Kitsch und den gibt's immer schon so und deswegen für mich eine ähnliche Bewertung wie alle möglichen Klingonen-Folgen, keine Ahnung, wenn die halt Rituale durchstehen müssen. Jetzt kommen wir zur B-Handlung. Ich fand die leider ziemlich gut.
Oh Gott, ey.
Ich liebe es, wenn es richtig sinnlos wird. Ich finde das wirklich gut.
Ah.
Und es hatte wirklich, es hatte überhaupt keinen Sinn mehr
an dieser Stelle.
Es wurde aber auch nicht irgendwie die große, die Cerritos muss sich verwandeln Story erzählt.
Es hat,
sondern
es
waren einfach nur Bullshit-Dialoge. Und zwar an einem Stück mit ununterbrochenen, schlechten Gags. Aber auch wirklich in jeder Zeile einen schlechten Gag.
Ja, es tat aber weh. Es tat weh.
Ja, es tat richtig weh. Und das finde ich gut. Also.
Ach, ich weiß nicht. Also generell verstehe ich das, ja.
Wie hat Joey Kelly jetzt bei Seven Worlds Wild gesagt? Es ist hart, man leidet und ich liebe es.
Jesus.
Das ist wirklich, fand das gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Es war absolut sinnlos und ich werde alles wieder vergessen. Aber sie haben es, ich konnte nicht mehr, weil sie wirklich alles auf Anschlag gedreht haben. Also ich glaube, Lower Decks war nie so sinnlos. Vielleicht ja, irgendwann, wenn der eine komische Ensign da seine Aufstiegsrituale gemacht hat, dann war Lower Decks auch schon mal sehr sinnlos. Aber das war irgendwie dann auch so paranormal und sowas. Und das hier, das war einfach nur so eine, also wie eine TNG-Handlung, wo irgendwelche super strangen Aliens irgendwie von A nach B gebracht werden muss und du musst dann da irgendwie mit klarkommen.
Ja.
Nur das nochmal auf so, keine Ahnung, wenn TNG auf Lautstärke 12 war, ist das hier Lautstärke 120. So. Also es dröhnt aus allen Ohren eine absolute Sinnlosigkeit dieser Handlung und du fragst dich die ganze Zeit, also Freeman, wie fühlst du dich jetzt gerade? Ich würde gerne wirklich Carol Freeman danach mal beim Therapeuten sehen, aber nicht bei Dr. Miklim.
Ja, ich wollte gerade sagen.
So.
Also ich meine, ich weiß schon, was du meinst. Mein Problem ist halt, dass ich gerne mich immer irgendwie ein bisschen mit Handlungen identifiziere und es gab halt keine Andockpunkte, weil alle waren scheiße. Alle haben genervt. Also Miglimu nervt ja eh. Die Figur ist ja so geschrieben, dass sie nervt. Und der hat ja auch in dieser Folge genervt. So. Und die anderen waren natürlich auch so angelegt, dass sie nerven. So, und das heißt, sie haben alle genervt. So, und dann ist es so,
ja.
Es nervt. Und jetzt ja. Ist es, und es tut weh. Und der, ja, aber ja, ich verstehe deinen Ansatz, aber ich habe mich dann doch lieber ein bisschen wohlgefühlt mit ein bisschen Blutwein im Gepäck. Aber ja, ich glaube, also, am Ende kommt für uns beide wahrscheinlich so ein bisschen das Gleiche raus. Ne? Nur aus zwei unterschiedlichen Richtungen, so ein bisschen Mittelmaß, so.
Nee, ich fand die Folge gut.
Oh Gott, so weit geht's.
Ja, also ja, wirklich, ich fand die wirklich gut. Sie hat mich unterhalten. Der Klingonen-Kitsch, damit kann ich leben. Es ist nie, wird nie mein Liebling sein. Aber die B-Handlung hat mich sehr unterhalten, ununterbrochen, weil sie auch irgendwie, ja, keine Ahnung. Also es ist keine gute Story, aber sie ist halt, sie war halt interessant erzählt, weil die, also interessant erzählt ist auch wieder Quatsch. Sie war halt gut geschrieben. So, also gut geschrieben, weil witzig geschrieben, weil sehr, sehr hohes Gag-Niveau, beziehungsweise nein, nicht sehr hohes Gag-Niveau, sondern sehr hohe, sehr große Gag-Quantität. So. Das war irgendwie wie so ein Programm bei irgendeinem Comedian, der nichts anderes kann, als wirklich dich ununterbrochen mit Gags zu befeuern, bis du brichst. So. Wie frühe Phipps Asmussen. So.
Oh Gott.
Da waren auch nicht viele gute Gags dabei, aber der hatte ich halt so lange Der hat dich irgendwann gebrochen und dann war es halt okay.
Dann war es vorbei. Ja, ja,
ja.
Ja, es hat die
Beate Flavor nicht Prison, Alter.
Ein Ort, an dem es keine Butter gibt. Butter verboten ist.
Wo du aber mit Austern begrüßt wirst, übrigens.
Ja. Ich weiß es nicht. Da kommen wir, glaube ich, nicht so ganz zusammen. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich habe es nicht so ganz gefühlt. Für mich waren Folgen in dieser Staffel schon besser. So, Punkt.
Schreibt in die Kommentare, wie ihr es empfunden habt. Könnt ihr mein Gag-Niveau verstehen? wo ordnet ihr euch ein? Wie fandet ihr die Episode? Discoverypanel.de. Da sind sie richtig.
Ah, ja. Ich sag mal so, es war interessant.
Ja.
Und ich stelle fest, dass wir uns in der nächsten Woche mit der nunmehr schon fünften Folge dieser Staffel beschäftigen werden, was bedeutet, es ist Halbzeit.
Ja. Und das macht mich schon jetzt auch so ein bisschen fast schon melancholisch.
Und die fünfte Folge, lieber Sebastian, heißt wie?
Oh, war das schon? Ich hatte irgendwie das Gefühl, es stand noch nicht drin. Steht das schon drin?
Fünfte Folge. Sie heißt Starbase 80?
Ja, danke für die Intonation.
Gerne.
Ja. Ich glaube, es bleibt nichts mehr zu sagen, Andi, wenn ich ehrlich bin.
Ja, dann gehen wir noch schlafen. Gute Nacht.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.